Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gut, Lars.
Gute Kai.
Alles klar bei dir?
Im Grunde schon, mir ist nur viel zu warm momentan.
So schlimm ist es doch heute noch nicht.
Ja, heute geht's, aber die letzten Tage waren nicht so schön.
Oh Gott, okay.
Ja.
Bei mir auch, danke.
Ja, wie geht's dir?
Alles gut, endlich wieder 100% fit, nicht Ach, mehr schön. Krank. Von daher, ja, sind wir heute ready, wieder eine neue Folge aufzunehmen.
Ja, und bevor wir mit der neuen Folge anfangen, habe ich mir so überlegt, wir sagen ja immer, wie man uns kontaktieren kann und dass wir so ein bisschen über die Reviews und wo man uns findet, das sagen wir so ein bisschen am Schluss. Und scheinbar hört man uns nicht bis zum Ende, anders kann ich es mir gar nicht erklären, deswegen habe ich mir überlegt, wir ziehen das mal in den Anfang.
Großartige Idee.
Also ihr könnt uns überall, wo ihr uns hören könnt, de facto Reviews schreiben, ihr könnt uns Sterne geben. Ihr könnt uns positiv bewerten. Ihr könnt uns auch erreichen. Da gibt es drei Möglichkeiten mittlerweile. Ihr könnt uns entweder eine E-Mail schreiben an koopkartell als ein Wort at gmx.de oder ihr könnt uns auf unserem Instagram-Kanal erreichen, koopkartell.official, oder ihr könnt unserem Discord joinen. Den Link, den hast du in den Shownotes gepackt.
Exakt.
Und der Discord ist auch gut belebt mittlerweile. Also da sind wir echt ein bisschen stolz drauf. Das ist mittlerweile eine ganz gute Community. Wir reden auch über Painting von Miniaturen, über was wir momentan alles spielen. Also ist so eine richtig kleine Community auch entstanden. Das macht echt Spaß.
Absolut, ja. Richtig coole Diskussion. Auch ein Flohmarkt mit dabei. Ich werde immer ärmer, weil ich immer mehr Spiele kaufe. Auch von mir nochmal die Bitte, zögert bitte nicht, uns mal eine Bewertung zu geben, egal ob das jetzt auf Apple ist oder Podcast Addict oder Spotify. Da können wir noch vielleicht die ein oder andere mehr vertragen und auch gerne unseren Podcast folgen oder abonnieren. Auch da sehen wir, dass wir deutlich mehr Hörer haben als Abos. Also auch da gerne nochmal die Aufforderung hier, uns gerne zu folgen nochmal.
Okay. Und dann starten wir für heute, oder? Würde ich sagen.
Ich würde sagen, wir können loslegen.
Und wir legen los heute mit unserem Spiel. Es ist Rook Angels.
Wie?
Rook Angels.
Rogue Angels?
Ja. Oder Rogue Angels?
Okay, ja. Also wir hatten ja schon einen Disput bei Machina Arcana. Ja. Da haben wir uns ja dann irgendwann nach großem Streit, auch im Anons-Forum ja damals, auf Machina Arcana jetzt geeinigt. Ich würde sagen Rogue Angels.
Okay.
Und wir haben ja auch im Discord jetzt vor kurzem auch das Feedback bekommen, dass es einfach cool wäre, am Anfang der Folge so ein bisschen zu sagen, was es für ein Spiel ist, was es für ein Setting ist und nicht erst später dann, wenn wir über die Mechaniken reden. Sagen wir immer wieder, wir nehmen uns das Feedback ja immer sehr zu Herzen. Deswegen, Lars, willst du vielleicht mal sagen, worum es hier geht?
Wer wären wir, wenn wir nicht auf unser Feedback auch hören würden? Rogue Angels ist ein Spiel. Wir sind in einem Weltraum-Setting und wir sind so nach einer Phase, in dem es eine große Allianz der verschiedenen Planeten gab und alle mehr oder weniger positiv zusammengearbeitet haben, ist jetzt dieses System zusammengebrochen. Und jetzt fangen so die einzelnen Völker miteinander an, Krieg zu führen. Es bilden sich verschiedene Fronten und wir spielen so eine Gruppe von Söldnern, die sich so ein bisschen hier und da verdingen und Geld verdienen wollen. Und wir starten auf so einem freiheitlichen, sowas wie eine Space Station und werden dann so reingezogen in so eine Geschichte, wo wir so in Richtung einer der Fraktionen auch driften werden, aber wo sich so ein bisschen die Story dann entspinnt, wo wir uns in verschiedene Settings begeben, wo wir Aufträge erfüllen und uns so durch die verschiedenen Missionen kämpfen.
Ja, ich denke, das fasst ganz gut zusammen vom Genre her. Das passt ja gut dazu. Bei den Fakten ist es ein kooperatives Spiel. Überraschung. und ja, man kann es, glaube ich, vielfach benennen. Ich würde sagen, es ist definitiv ein Science-Fiction-Dungeon-Crawler.
Ja.
Man kann auch sagen, es ist ein Stück weit ein Abenteuer-Exploration-Spiel. Man kann sagen, es ist ein Skirmisher, also ein taktisches Gefechtsspiel. Also da steckt ziemlich viel drin, glaube ich. Ne?
Ja, es ist halt so ein bisschen weniger ein taktisches Gefechtsspiel als Galaxy Defenders, aber ja, auch weniger ein Dungeon-Crawler in meinem Gefühl als sowas wie Gloomhaven.
Mhm.
Und irgendwie so dazwischen.
Ja.
War eine sehr interessante Zusammenstellung auf jeden Fall.
Ja.
Das Erscheinungsjahr ist aktuell noch dieses Jahr. Also es ist noch ein Crowdfunding-Projekt. Und die Auslieferung ist laut der Kampagne für September 25 angedacht. Ist so ein bisschen Verspätung auch schon mit angekündigt, so 1-2 Monate, glaube ich.
Genau, sie hatten ja, das hatten wir nochmal nachgeguckt, sie hatten ja ursprünglich, glaube ich, im Oktober, November 2024 schon geplant, es auszuliefern, haben das dann nochmal angepasst, auch im Late Pledge jetzt. Also man kann es auch noch unterstützen, da gehen wir gleich auf die Kampagne nochmal ein bisschen genauer ein. Und er hat aber jetzt auch schon angekündigt, dass es zusätzlich zu der Verspätung, die es ursprünglich jetzt gab, auf den September dieses Jahr, vermutlich nochmal 1-2 Monate obendrauf kommen. Dass sie aber definitiv, sage ich mal, sich einigermaßen committen, dass es dieses Jahr auf jeden Fall noch ausgeliefert wird.
Ja. Und wer ist er? Er ist erstmal der Publisher, es ist Sun Tzu Games. Auch da könnte man jetzt wieder eine Diskussion anfangen, heißt es Sun Tzu Games oder Sun Tzu Games? Beides habe ich schon gehört. Könnt ihr uns gerne Feedback geben? Gerne schreibt uns, wie man es aussprechen kann. Gerne auch eine Diskussion entfachen auf unserem Discord. Der Designer ist der Emil Larsen, mit dem waren wir auch im Kontakt. Da hatten wir so einen E-Mail-Austausch und er hat uns dann auch den Prototypen zukommen lassen.
Genau, haben wir ja noch gar nicht gesagt, ne? Ihr fragt euch vielleicht, wie können wir denn über das Spiel schon eine Folge aufnehmen, wo das Spiel noch gar nicht draußen ist. Aber genau, wir haben auch hier wieder einen Prototypen bekommen von dem Spiel, hatten da wirklich einen super netten E-Mail-Austausch, auch wieder mit dem Emil Larsen, dem Publisher des Spiels. Haben da ein paar Mal hin und her geschrieben. Er hatte am Anfang irgendwie keine Prototypen-Exemplare mehr auf Lager. Und hat dann aber relativ schnell irgendwie, wir hatten gedacht, okay, wir warten jetzt noch ein paar Wochen und reminden ihn dann nochmal. Und irgendwie eine Woche später, glaube ich, hat er geschrieben, hier ist der DHL-Tracking-Code, Paket ist an euch unterwegs. Also
ich glaube, irgendwo in Holland eins aufgetrieben war das.
Irgendwo doch, in Holland kann sein, ja, genau. Ja, also auch da nochmal ein großes Dankeschön an den Publisher, dass sie uns dann eine Review-Copy haben zukommen lassen. Man muss wirklich sagen, dass das noch ein Prototyp ist. Also da werden wir dann später bei Materialien nochmal drauf eingehen. Das ist jetzt noch nicht das fertige Spiel gewesen. Und wir erzählen dann später so ein bisschen genauer, wie viel wir davon schon spielen konnten und genau, wie das so ausgesehen hat. Aber ja, wir hatten hier wirklich einen super netten Austausch. Und ja.
Ja, und ich fand auch den Umfang von dieser Review-Copy schon sehr groß. Also wir hatten ja schon ganz andere Review-Copies, die dann in irgendwelchen anderen Pappschachteln kamen zum Beispiel und die dann auch vom Umfang sehr eingedampft waren. Und das hier ist wirklich schon sehr viel für eine Review-Copy, sodass wir auch uns in der Lage sehen, ein richtiges Spiel zu machen, weil wir haben einige Missionen gespielt auch und einige Stunden da auch reingehört.
Absolut, ja. Ich glaube, 2-3 Abende, also bestimmt an die 15 Stunden, würde ich mal grob schätzen, haben wir da schon reingesteckt. Wir haben ja bis zur 5. Mission gespielt, obwohl ja in der Box nur die ersten 3 ausgedruckt waren. Uns hat es aber dann doch, kurzer Spoiler schon mal, so viel relativ viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen noch 2 Missionen spielen. Das konnte man dann über sie haben da in der Dropbox dann die weiteren Szenarien schon bis zum Szenario 5 auch hochgeladen. Und das haben wir uns nicht nehmen lassen, haben es auch so weit gespielt.
Genau. Die Spielerzahl wird mit 1-4 Personen angegeben. Bin ich gerade am Überlegen. Allein funktioniert wahrscheinlich nur, wenn man auch mehrere spielt.
Ne? Ich glaube, das stand auch in den Regeln so drin, dass für ein Solospiel musst du mindestens 2 Charaktere dann steuern. Ja.
Und zu viert kann ich mir auch gut vorstellen.
Mhm. Ja.
So von Downtime und so ist ja relativ zügig Ablauf. Also ist mal so ein Dungeon-Crawler, wo ich nicht einer, der eine gewisse Story hat, wo ich aber nicht sehe, dass man ein Problem hat, wenn man das auch zu viert spielt.
Ja.
Die Spieldauer, ja, das sind halt dann wieder einzelne Kampagnen oder Missionen innerhalb der Kampagne. Die wird mit 60 Minuten angegeben, halte ich auch für durchaus realistisch.
Ja, wir haben auch mal 1:50 geschafft, wir haben auch mal für 1:70, 80 Minuten gebraucht. Also
im Schnitt
passt das schon ganz gut, glaube ich. Also es ist jetzt nichts, wo man irgendwie, keine Ahnung, wie bei Descent oder so oder auch bei Machina Arcana irgendwie 4-5 Stunden an einem Szenario spielt, die sind schon relativ schnell, zügig runtergespielt.
Und die Altersangabe, die überrascht mich ein bisschen mit 16 plus. Also ich finde es weder zu komplex, um reinzukommen. Ich finde es nicht zu gewalttätig. Ich finde es nicht blutrünstig. Also es ist ein bisschen überraschend. Ja. Hat vielleicht so mit dieser Charakterentwicklung auch zu tun, dass das dann vielleicht...
Ja, vielleicht auch einfach wieder irgendwelche, keine Ahnung, Compliance-Anforderungen.
Ja,
also es ist ein dänischer Publisher, die kommen aus Dänemark, die Jungs und Mädels. Und ja, vielleicht gibt es da einfach strengere Vorgaben. Ich weiß, in Deutschland haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, gibt es oft diese Grenze mit 14 plus, keine Ahnung, verschluckbare Materialien mit Kindern und so. Und was da noch alles eine Rolle spielt. Ja.
Dann gibt es ein Rating und ein Rating. Also das Rating ist eine 2,53. Finde ich absolut okay, eigentlich.
Ja, zeigt auch, dass es ja jetzt nicht unbedingt ein wirklich krass komplexes Spiel ist.
Aber halt schon einen gewissen Anspruch hat.
Ja.
Und das Rating, das ist natürlich Wahnsinn. Also die Einschränkung muss man natürlich machen, das Spiel ist noch nicht draußen. Es gibt nur 119 Bewertungen. Die Bewertungen sind halt, wir haben uns mal so ein bisschen reingelesen, beziehungsweise du hauptsächlich. Die sind halt hauptsächlich von Leuten, die das über diesen Tabletop-Simulator gespielt haben und über Review-Copies und auf Messen.
Genau.
Und da ergibt sich tatsächlich ein Rating von 9,2, was halt ein echtes Brett ist.
Ja, absolut. Also man darf gespannt sein, ob wir dem so auch zustimmen. Das wird ja immer wieder kontrovers diskutiert, diese Ratings. Und jetzt gerade, wo das Spiel auch noch nicht draußen ist. Und wir müssen ja auch dazu sagen, dass es noch ein Prototyp war. Deswegen gerade jetzt so in puncto Materialqualität können wir natürlich jetzt noch nicht so viel sagen. Aber so von dem Mechanismenmix her, denke ich, da können wir auf jeden Fall schon genug zu sagen.
Ja. Und dann würde ich fast vorschlagen, wir gehen halt mal in die Kampagne rein, oder?
Genau, also vielleicht noch ganz kurz, der Spielaufbau geht wirklich relativ zügig. Also dadurch, dass man hier auch wieder in so einem Map-Buch, ich würde jetzt nicht Kampagnenbuch sagen, sondern in so einer Map-Übersicht spielt und da dann verschiedene Sachen draufpackt, die dann in dem Kampagnenbuch beschrieben sind, geht der Aufbau schon relativ schnell, oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also es ist ruckzuck gemacht.
Alles klar, dann genau, zoomen wir mal in die Rogue Angels Kampagne rein. Die läuft aktuell noch auf Gamefound im Late Pledge. Hat aktuell 275, fast 276.000 Euro eingespielt mit über 3.050 Bäckern, was ich für so ein Projekt schon, also gerade von der Bäckeranzahl her, schon extrem hoch finde.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, also vielleicht auch nochmal dazu sagen, auch hier, dadurch, dass es ein Prototyp ist, ne, lassen wir uns auch, wie immer, ne, nicht in unserer Meinung irgendwie beeinflussen. Das seid ihr ja mittlerweile von uns gewohnt. Wir versuchen natürlich auch da nochmal dann an eine finale Review-Copy zu kommen, dann vielleicht auch nochmal für ein Gewinnspiel oder auch, dass wir es dann vielleicht auch nochmal mehr im Detail spielen können, aber das beeinflusst natürlich uns jetzt in unserer Meinungsbildung zu dem Spiel gar nicht.
Wichtig.
Okay, dann ja, vielleicht noch ganz kurz, Lars, vielleicht möchtest du mal kurz sagen, was es für Pledges noch gibt. ist ja relativ übersichtlich.
Relativ übersichtlich, es gibt hauptsächlich einen Pledge. Den gibt es für 117 Euro und der beinhaltet das Spiel. Dann gibt es halt noch verschiedene Geschichten. Man kann es noch als Print and Play. Kann ich mir schwer vorstellen. Das ist ein Haufen Bastelarbeit dann wahrscheinlich.
Ja, weiß nicht. Höchstens so, wenn du dir jetzt anguckst, die Review-Copy, die wir jetzt bekommen haben, so diese Standees aus Papier ausdrucken, das geht schon alles irgendwie. Also für Leute, denen halt irgendwie Table Presence oder sowas gar nichts bringt, why not? Ja, ich meine, für 16 Euro
für
so
16
ein
Euro
Print-and-Play-Ding, warum nicht? Ja.
Ja. Und dann gibt es halt noch einen Retailer-Pledge, wo es halt mehrere Versionen gibt, aber das war's. Also im Grunde ist hier nicht, dass man sich groß ausleben kann. Das auch die Stretch-Goals, die sind relativ übersichtlich und man ist auch schon am Ende der Fahnenstange angekommen.
Ja.
Also das sind halt so ein paar Karten hier und noch ein Stickerbogen da und noch zwei Karten und zwei Gegner hier und da noch ein Terrain-Ding und aber es ist nichts Großartiges. Also das ist eine relativ übersichtliche Kampagne.
Ja, mal relativ erfrischend nach den ganzen, nach der letzten Crowdfunding-Folge, wo es ja irgendwie bei Dawn of Madness und bei Blood ja, ach, weiß gar nicht, wie viele verschiedene Pledge-Levels gab. Also es gibt auch jetzt irgendwie keine Erweiterungen, es gibt nicht noch irgendwelche zusätzlichen Add-ons, keine kosmetischen Sachen, es ist wirklich nur das Basisspiel und that's it.
Ja.
Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass sich die Kampagne, wie schon bereits gesagt, im Late Pledge aktuell befindet und die jetzt im Late Pledge einfach nochmal 5 Euro teurer ist als in der Crowdfunding-Kampagne selbst. Also statt 112 Euro kostet sie jetzt eben 117 Euro. Das ist ja aber trotzdem ehrlicherweise noch relativ erschwinglich. Immer auch hier wieder ohne Watt und Versand.
Aber beim Versand ist es übersichtlich auch.
Genau, also Deutschland ist hier, glaube ich, mit das billigste Land mit 9 Euro Versand. Also so viel kommt da gar nicht mehr obendrauf. Mit Steuern und Versand ist man dann vielleicht so bei 140 Euro, würde ich sagen. Und das Spiel hat schon extrem viel Content. Da kommen wir ja dann nochmal drauf.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in die Komponenten und Artwork. Und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit dem Artwork an, oder?
Ja.
Weil es hat ja die meisten Auswirkungen auf alle anderen Komponenten. Ich sag mal kontroversen Take. Mir gefällt's nicht. Das ist mein größter Kritikpunkt an dem ganzen Spiel. Ins
Haus.
Ich mag es nicht wirklich. Es wirkt. Also ich kann verstehen, was sie da vorhaben. Und das, dieses Science Fiction, so ein bisschen düster, aber comichaft, aber es holt mich halt nicht ab. Ich finde es so in der Art, wie es angelegt ist, nicht hübsch.
Ich finde es cool.
Ich wusste es, deswegen habe ich kontroversen Take gesagt.
Also man muss sich das ja auch so ein bisschen vorstellen. Also ich finde es so ein bisschen, mich erinnert es sehr stark an so Starship Troopers, was natürlich Sci-Fi der, was 90er Jahre ist oder 80er? Mhm. 90er.
90er.
Würde ich sagen, ja. Und das ist halt die Zeit, wo ich groß geworden bin und so Filme halt geguckt habe. Mhm. Deswegen ist das für mich vielleicht auch eher so ein Nostalgiefaktor als jetzt wirklich, also da haben wir ja auch schon bei anderen Spielen drüber gesprochen, kann man sich ja drüber streiten, ne, über Geschmäcker. Aber für mich hat es so ein bisschen Nostalgiefaktor an Science Fiction der 90er Jahre und mich holt es schon ganz gut ab, finde ich.
Ja, aber ich habe so ein bisschen das Problem bei aller Nostalgie, wir sind halt im Jahr 2025. Und ich kann verstehen, was sie da versucht haben, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Maps angucke, die wirken für mich halt ein bisschen lieblos gemacht. Das wirkt so ein bisschen, also selbst Galaxy Defenders, was ja, aus welchem Jahr war das?
2013 oder was?
Ja, irgendwie Anfang der 2010er irgendwo. Mhm. Also über 10 Jahre auf dem Buckel hat, wirkt halt für mich detaillierter und diverser auf den Maps als also innerhalb von einer Map selbst. Die Maps selbst sind divers, das ist klar, da gibt es verschiedene Untergründe und so weiter. Aber auf diesen Maps finde ich es halt relativ schwach. Zum Beispiel, nur mal als ein Beispiel.
Ja, also man guckt halt auf die Maps von oben so ein bisschen drauf, ne, wie so ein Querschnitt von Räumen und so. Ja, klar, das hätten sie natürlich noch irgendwie detaillierter machen können. Aber ich glaube ehrlicherweise, dass es auch ein Stück weit Absicht ist, dass sie das absichtlich halt nicht irgendwie vollgeknallt haben mit Artwork und halt absichtlich so ein bisschen steriler gehalten haben, weil es halt der Stil damals so ein bisschen war, ne?
Also ich glaube auch, dass es absichtlich ist, aber mir gefällt es halt nicht.
Ist ja in Ordnung, ja. Also mich hat es, wie gesagt, schon abgeholt. Ich finde auch dieses Schiff, also diese Shipbox, die sehen wir jetzt hier auch in der Crowdfunding-Kampagne nochmal, die wie immer auch in den Shownotes verlinkt ist. Mir gefällt es sehr gut und mich erinnert es wirklich so ein bisschen an Sci-Fi 90er und mich holt es gut ab.
Ja, aber gerade diese 90er Sci-Fi, wo du angesprochen hast, Starship Troopers, das hat halt so einen gewissen Witz, den ich da auch nicht wirklich finde. Also weißt du, es muss halt auf irgendeiner Ebene, es ist nicht so satirisch, so witzig, wie es sein müsste, damit das für mich da funktioniert. Also wie gesagt, also ich mag es nicht wirklich. Es ist jetzt nicht so, dass es so hässlich ist, dass ich sage, kann man nicht machen, aber so die Figuren sind so ein bisschen überzeichnet, das ist ganz okay und die sind bunt. Es sind halt Standys, da könnten wir direkt als Überleitungskönige zum nächsten Punkt kommen. Standys, es gibt Miniaturen für die Heroes.
Genau, 16 verschiedene.
Und die Gegner und NPCs sind Standys.
Exakt.
Was ich auch in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen kann. Wir sind zwar große Freunde von Miniaturen, aber wir reden halt von über 100 Gegner- und NPC-Figuren.
Ja.
Das wäre halt eine wirkliche Materialschlacht geworden.
Ja, wir hatten das ja schon mal bei, ich weiß, Under Our Sun, bei Machina Arcana, wo es ja auch nur Standys gab. Und da war ja auch schon so ein bisschen das Argument, die Vielfalt der Gegner hat es einfach nicht zugelassen, irgendwie keine Ahnung, 80 verschiedene Gegnertypen als Molds zu kreieren und dann in Druck zu geben als Minis.
Ja.
Und das verstehe ich hier auch, ja, keine Ahnung. Also man hätte das natürlich noch überlegen können, hier vielleicht irgendwie keine Pappstandys zu machen, sondern so Acryl-Standys oder so. Das wirkt natürlich direkt schon mal ein bisschen hochwertiger.
Das stimmt.
Aber ja, also zusammenfassend kann man schon auch sagen, um nochmal auf das Artwork auch zurückzukommen, dass das Spiel jetzt nicht unbedingt von einer ultra krassen, geilen Tischpräsenz lebt, ne? Also sowohl vom Artwork, von den Maps her, von auch von den Karten her und auch jetzt von den Gegnern her, ist jetzt das Artwork nicht die Riesenstärke des Spiels, auch wenn es mir schon einigermaßen gut gefällt.
Ja. Was ich bei den Standys sagen muss, was sie echt gut gemacht haben, das hast du vorhin schon mal erwähnt, als wir uns darüber unterhalten haben, diese Bases, auf denen die Gegner stehen, die haben halt direkt C-Räder mit drin für ihre Lebenspunkte. Und das ist eine coole Mechanik. Also es ist auf jeden Fall besser, als irgendwie Schadensmarker zu legen oder sowas. Also das finde ich cool gemacht.
Ja, da hatten wir ja auch schon ganz viele verschiedene Mechanismen, die uns oft nicht gefallen haben. Irgendwie Schadensmarker auf ein separates Tableau. Wo hatten wir es jetzt, wo wir Schadensmarker neben die Gegner teilweise gelegt haben?
Das war in den Prototypen, weil da waren die Basis.
Ah ja, genau, stimmt. Das haben wir hier sogar gemacht, ja. Von daher, also mir gefällt es auch sehr, dass man quasi dann direkt diese Drehrädchen unten an der Base hat des Standys. Mhm. Finde ich auch cool, ja.
Ist auf jeden Fall schön gemacht. Und ja, ich bin ja generell ein großer Freund von so Drehrädern. Die bevorzuge ich ja gegenüber Double-Layer-Player-Bots sogar. Wo ich
ganz dünnes Eis.
Aber, und jetzt können wir den nächsten Überleitungskönig spielen, die Playerboards.
Moment.
Oh,
nicht. Es gibt ja nicht nur Standees für die Gegner, für sondern die auch noch für die Objekte und Gegenstände. Mhm. Ne? Also da gibt es dann eine Konsole, eine Tür, einen Fass und
ja, so eine Bombe, glaube ich.
So eine Atombombe oder was auch immer. Oder so ein Bömpchen, so ein kleines vielleicht. Und
es gibt mehrere davon.
Ja, ja, es gibt, genau, auch da halt wieder einiges an Standees. Auch da ist natürlich von der Table Presence hätte man da natürlich auch was anderes machen können. Man hätte ja sogar irgendwie 3D-Terre damit reinbringen können als Element. Aber nochmal, ne, das ist jetzt kein Spiel, was von der Table Presence jetzt massiv lebt. Ne? Das muss man einfach wissen.
Es sieht halt nicht so schön aus, wenn es da steht.
Richtig.
Ja. Das ist halt einfach so.
So, jetzt darfst du über die Geschichte lästern.
Ja, was heißt lästern? Es ist halt in meinen Augen auch wieder so ein bisschen vergebene Chance. Also wir haben ja auf diesen Playerboards Bereiche, wo wir mit Steinen auf dem Board arbeiten. Und da hätten es halt Double-Layer-Playerboards ganz gut funktioniert, finde ich.
Ja, es ist halt wie alles dann wahrscheinlich so oft immer eine Kostenfrage auch, weil sowas natürlich auch deutlich mehr Geld kostet als jetzt so einfach bedruckte Sheets, die halt eben nicht double-layered sind. Ja, ich glaube, wir hatten schon Spiele, da war es notwendiger, Double-Layer-Playerboards zu haben. Hier, klar, dann, wo man die Karten einslottet, wo man die Cubes reinlegt und die Shields und sowas. Ja, natürlich wäre es also schön gewesen. Also ich persönlich mag es ja gerne. Du hast dich jetzt gerade geoutet, dass du Drehräder lieber magst. Ich bin schockiert, muss ich sagen.
Wenn ein Drehrad zum Beispiel in so einem Playerboard gut integriert ist, dann finde ich das eine coole Mechanik.
Ja.
Wie bei Blood, bei diesem Wagen.
Ja.
Ist ja auch mit Drehrädchen
gearbeitet. Wo man die Ressourcen trackt.
Ja. Genau, und da finde ich das super. Da funktioniert das in meinen Augen auch gut.
Ja.
Und man muss halt sagen, auf diesen Character-Sheets, da passiert ja richtig viel.
Das stimmt, ja.
Also da sind, da ist Flavortext drauf, da sind Bilder drauf, dann hast du Schutzschildmarker, du hast Wundenmarker, du hast Boost-Markierungen, du hast den Fokusmarker, der da drauf steht, du hast Special-Aktionen, die deine Figuren machen können. Also da passiert richtig viel drauf. Du hast Karten, die du anslottest sozusagen. Und dafür, finde ich, hätte man halt schon auch überlegen können, ob man die ein bisschen hochwertiger macht.
Ja, klar. Also das kann man definitiv sagen. Auch hier wieder Table Presence, halt nicht die große Stärke. Ja, auch vom Artwork her ist jetzt nicht unglaublich hübsch. Also da würde ich Abstriche machen, glaube ich, bei den Character Sheets. Aber ja, auch da sind es halt wieder 16 verschiedene. Das finde ich schon krass, dass sie halt dann direkt ins Grundspiel, wo es ja jetzt keine Erweiterung direkt dabei sind, direkt auch 16 verschiedene Charaktere machen. Das ist auch schon cool.
Ja, es ist halt ja nicht so, wie man es vielleicht bei manchen Kampagnen kennt, Core Game und Game All In. Mhm. Das ist halt tatsächlich als Core Game ein Game All In. das ist man gar nicht mehr gewohnt, wenn man sich Kampagnen anguckt.
Ja, das stimmt.
Und das, von daher finde ich das echt super, von dieser Varianz her.
Ja, also auch die, die Characters haben auch alle Standees, genau wie die Monster, aber die Characters sind auch diejenigen oder die einzigen dann, die auch Minis dabei haben, ne? 16 verschiedene.
Die Standees, muss man halt sagen, sind schön bunt, sie sind ein bisschen auffällig. Die Standees, wenn man sie nicht bemalt, sehen halt sehr grau und
die Minis, meinst du?
Ja, die Minis, ja. Sehen halt sehr grau und nach nicht so viel aus, finde ich.
Ja, ich finde die Standees, also von den Charakteren und vom Artwork her der Charaktere, die sind halt wirklich alle, die sehen alle wirklich unterschiedlich aus. Mhm. Also da gibt es so ein, zwei, die sehen sich vielleicht ein bisschen ähnlich, aber sonst ist das vom Artwork her schon alles sehr unterschiedlich. Wie sich das dann von den Mechaniken her trägt, ob die auch alle unterschiedlich sind, kommen wir ja später zu. Und bei den Minis, ja, ich finde auch die Minis ehrlich gesagt nicht schön. Auch von den Posen her, ja, die sind nicht wirklich detailliert. Also die Minis gefallen mir leider hier auch nicht so gut.
Ja, also tatsächlich gefallen mir, wenn ich sie so gegenübergestellt sehe, gefallen mir fast die Standees besser. Wahrscheinlich hätte es besser funktioniert, wenn man da mit, wie du es gesagt hast, mit Acrylic Standees gearbeitet hätte und das durchgezogen hätte. Und die nicht so schönen Minis kannst du halt auch weglassen.
Ja, du merkst halt, es ist jetzt kein Awaken Realms oder so Qualität, die da, ja, weiß nicht, vielleicht hätten sie sich die sogar sparen sollen, das Spiel noch 20 Euro billiger machen sollen, weiß nicht, ob das eine Option gewesen wäre, aber die sind wirklich nicht hübsch, ja, weiß auch gar nicht, die würde ich auch nicht mal anmalen wollen, glaube ich, wie du sagst, ja, vielleicht würde ich sogar direkt einfach mit den Standees spielen, anstatt den Minis dann,
ja. Ja, dann haben wir noch unglaublich viele, also vielleicht, weil wir bei den Charakteren gerade waren, wir haben für jeden Charakter haben wir noch ein eigenes Dossier, wo dann wirklich auch viel Flavortext, wo Beziehungen getrackt werden, dazu kommen wir ja bei den Mechaniken, wo so eigene Geschichte auch von den Charakteren, weil die auch wirklich unterschiedlich sind, unterschiedliche Rassen, weil wir ja in einem Universum spielen, wo verschiedene Systeme zusammengebrochen sind und demzufolge da auch wirklich eine gute Spreizung an Texten und Geschichten mit verewigt sind. Also es ist, finde ich, ganz schön gemacht.
Ja, wieder die Qualität, das können wir nicht so gut beurteilen, weil nochmal eine Prototyp, klar. Da war, glaube ich, das noch nicht das finale Material. Aber von dem, also einfach von der Haptik her fand ich es schon einfach cool. Wir hatten ja jetzt im Prototypen 4 Charaktere, glaube ich, nur dabei. Aber es war halt einfach cool beim Auspacken, als wir das erste Mal das Spiel auf den Tisch gebracht haben, hat halt jeder Charakter kam halt mit einem eigenen Umschlag und in dem Umschlag waren dann halt die charakterspezifischen Karten drin, so ein Charakterpamphlet, um so ein bisschen Background zum Charakter zu geben und dann so verschiedene Sheets, wo du halt dann deine Stats und deine Beziehung zu anderen Charakteren oder ja, irgendwie Fraktionen in dem Spiel halt dann misst, so sukzessive. Und das fand ich irgendwie cool. Also gerade auch so vom Aspekt her, dass man einfach dann so einen Umschlag kriegt und den dann auspackt und irgendwie wie so ein kleines Kind das alles so ein bisschen explort, das fand ich cool.
Auf jeden Fall. Das hat mir wirklich gut gefallen. Wir haben schon mal von der Artwork-Seite über diese Maps gesprochen. Wollen wir die vielleicht nochmal kurz angehen?
Ja.
Also wir haben ein großes Ringbuch dabei und wer vielleicht Gloomhaven kennt, es ist halt doppelt so groß. Es ist ein DIN A3 Mapbook und dadurch hast du eine relativ große Karte, auf der du die einzelnen Missionen spielst.
Ja.
Und die Idee mit einem Ringbuch generell finde ich an der Stelle auch gut. Es sind, ich lese es gerade, über 80 Maps. Wenn du da mit 80 verschiedenen Boards gearbeitet hättest, das ist halt auch Wahnsinn. Von daher macht das mit dem Ringbuch an der Stelle schon Sinn, weil du dich ja auch sehr linear nummeriert durch diese einzelnen Ringbuchseiten bewegst, je nachdem, wie sich dann die Geschichte aufspreizt. Von daher finde ich die Idee mit diesem Ringbuch echt gut gemacht.
Ja. Ja, das hatten wir so in der Form auch noch nicht, oder? Weil also in diesem Map-Ringbuch steht ja so gar kein Text auch, ne?
Es ist wirklich nur
die Map. Es ist wirklich nur die Map selbst und die, also was du dann auf die Map draufpackst und so, das steht ja alles dann in der Anleitung, beziehungsweise im Campaign-Book dann drin, ne?
Ja, ich überlege gerade Sleeping Gods.
Genau, das ist mir jetzt auch gerade eingefallen, als ich es gesagt habe, bei Sleeping Gods hatten wir ja auch dann nur die Zahlen quasi auf den Orten, wo du quasi interagieren konntest mit, Quests machen konntest. Stimmt, ja.
Und damit wir dann wissen, was wir auf so einer Map machen können, gibt es Campaign-Bücher. Und die ist massiv. Also es gibt 6 Campaign-Bücher mit über 1000 Seiten.
Ja.
Und wir haben ja jetzt auch, wie du sagst, wir haben 5 Kampagnen gespielt.
Szenarien?
5 Szenarien gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die sind schön geschrieben, die sind gut strukturiert. Sie leiten sich auch gut über und man weiß am Ende von so einer Seite nicht, was passiert. Man trifft so Entscheidungen und also sind auch so ein bisschen secret und schaffen das auch gut zu halten. Immer wieder aufgelockert mit Text. Also mir haben die Campaign-Bücher echt gut gefallen. Auch von Struktur, Schriftarten, es ist groß genug. Das Englisch hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen, an der Stelle. Da hatten wir ja schon deutlich schlechtere Varianten. Das hat alles gut funktioniert, finde ich.
Absolut, ja. Ja, wir hatten ja, genau, das hatten wir noch gar nicht gesagt, dass das Spiel, es wird es gar nicht auf Deutsch geben, sondern nur in Englisch. Was mit Sicherheit auch einfach den 1000 Seiten Kampagnenbuch geschuldet ist.
Wahnsinn.
Also das ist schon krass, was da für eine schiere Masse an Content einfach drin ist. Ja, ich glaube, wir haben jetzt einfach zur Einordnung, ich glaube, du hast ja gesagt, 5 Szenarien gespielt. Das war aber dann auch das erste Kampagnenbuch schon, oder? Waren da noch deutlich mehr Szenarien drin?
Da waren noch deutlich mehr
drin. Da waren noch deutlich mehr, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Aber ja, vom Englisch her ist das Writing echt cool. Auch immersiv. Es
sind 12 drin in dem ersten
12, okay. Aber dann kann man sich ja so ein bisschen ausrechnen. 6 Kampagnen, ich meine, sie hätten irgendwo auch gesagt 80 Szenarien oder so. Was ja wieder mit den 80 Seiten. Maps auch einhergehen würde. Ja, aber das haben sie schon cool gemacht. Das ist so ein bisschen, was wir vorhin gesagt haben. Es trifft es ganz gut, so eine Mischung aus Gloomhaven und Galaxy Defenders. Auch vom Setup her. Vielleicht ein bisschen weniger komplex. Aber das trifft es, denke ich, schon ganz gut.
Ja, halt so eine gute Mischung. Nicht so taktisch wie das eine und nicht so, ja, so adventurig, dungeon-crawlerig wie das andere.
Ja.
Sondern halt ein Mix davon.
Genau.
Ja, und wo wir beim Buch waren, vielleicht noch das Rulebook. Also ich fand, man konnte mit dem Rulebook eigentlich ganz gut einsteigen. Es war halt wirklich so ein, man springt rein.
Ja, also das...
Also es hat mir echt gut gefallen.
Fand ich auch gut, ja. War das nicht das Ding, wo sie uns quasi gesagt haben, wenn du jetzt in der Mission 1 bist, musst du die und die Seiten nur im Regelbuch lesen und dann kannst du loslegen, ne? So lief das. Und dann bist du in die zweite Mission gekommen und dann musstest du wieder 2, 3x Seiten lesen, ne? Das war so von der Einführung des Spiels eigentlich ganz cool.
Genau. Und das finde ich sehr spannend, weil ich habe gesehen, es gibt auch ein Training-Manual, ein 12-seitiges. Da können wir momentan gar nichts zu sagen, weil wir das nicht dabei hatten. Aber es in der Kampagne steht, dass da 4 One-Shots sind, die man als sozusagen als Training spielt. Ich weiß nicht, ob es ein Einstiegstraining sein soll oder ob man dann verfeinerte Techniken lernt oder was auch immer.
Ja,
also kann ich nicht viel zu sagen.
Gehe auch mal davon aus, dass es wie so eine Art Tutorial dann ist, dass einem noch mal ein bisschen immersiver dann wahrscheinlich Stück für Stück reinbringt in das Spiel. Aber auch nochmal auf die Anleitung zu kommen, ich finde auch, dass wir da im Vergleich zu vielen anderen Spielen relativ schnell losspielen konnten. Was ja auch so ein bisschen, wir haben ja vorhin auch schon über die Komplexität gesprochen, ich finde, es passt ganz gut mit einer 2,5. Also man kann wirklich relativ schnell loslegen und es kommt schon dann immer wieder auch mit den Szenarien, die dann dazukommen, auch mehr Kniffe dazu, kann man schon auch sagen. Und dieses Training-Manual, das war auch ein Stretch-Goal tatsächlich, was erklärt, warum es dann bei uns nicht mit dabei war.
Okay.
Das heißt, das war ein Stretch-Goal und werden sie jetzt wahrscheinlich, oder sind sie noch am Entwickeln wahrscheinlich, einfach um den Einstieg noch ein bisschen einfacher zu machen. Weiß nicht, ob sie da vielleicht Feedback gekriegt haben im Playtesting.
Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Ding, was mir deutlich besser gefällt, als wenn man erst mal 20 Seiten liest, dann fängt man an, sich da ranzusetzen. Es braucht aber auch ein Regelbuch oder ein Einstiegsbuch oder wie auch immer, dass das gut umsetzt. Aber wenn das gemacht ist, auch bei Tainted Grail, es hat ja hervorragend funktioniert, dass man direkt von der ersten Minute einfach anfangen konnte zu spielen und dann so währenddessen mitgekriegt. Also eine gute Tutorial-Mission finde ich 1000-mal besser als ein gut gemachtes Regelbuch.
Ja, sehe ich genauso. Ja, und ansonsten halt Standardkomponenten wie Karten und Tokens und Würfel, da gehen wir jetzt nicht so sehr ins Detail drauf ein.
Es sind relativ viele, das kann man vielleicht sagen.
Ja, also, genau, es sind bestimmt 200, 300 Karten insgesamt, wahrscheinlich ein paar mehr. Es gibt auch Player Aids, das sind so eine Karte pro Spieler, Davon gibt es Gott sei Dank 4 Stück dann im Spiel und nicht nur eine, die man dann rumreichen muss, sondern jeder Spieler kriegt dann halt eine Karte, wo dann deine Aktionsoptionen draufstehen, der Rundenablauf und so. Auch die hatten wir ja schon mit dabei, die haben auch geholfen, finde ich immer wieder.
Gute Übersicht, auf jeden Fall.
Ja.
Und dann halt so ein bisschen Tokens hier und da eine Falle und ein Questmarker und so Geschichten halt.
Ja, genau. Dann ist noch so ein Interaction-Back, nennt sich's, dabei mit verschiedenen Interaction-Tokens. Da kommen wir dann in der Spielmechanik so ein bisschen drauf, wie das funktioniert. Das war jetzt ehrlicherweise im Prototypen so irgendwie farbige Fingerhüte, die wir mit dabei hatten.
Hat aber auch funktioniert.
Hat auch funktioniert, genau. Also das muss man schon trotzdem sagen. Und ja, die Tokens werden halt dann in diesen Stoffbeutel geworfen und dann zieht man später dann welche, wie das funktioniert, kommen wir dann später drauf. Alright, dann würde ich sagen, legen wir mal los, nachdem wir jetzt schon viel angeteasert haben über die verschiedenen Mechaniken. Bringen wir mal ein bisschen tiefer rein, würde ich sagen. Genau, am Anfang ist es so, wir haben ja schon so ein bisschen gesagt, was die Prämisse ist von dem Setting her, ganz am Anfang. Und man fängt im Prinzip damit an, dass man sich einen Charakter aussucht von den 16 verschiedenen. Dann liest man sich natürlich auch ein bisschen in den Charakter rein, in seine Story und so. Dann fängt man auch an, im Kampagnenbuch nach und nach, sage ich mal, vom Storyplot her sich reinzulesen. Und dann ist es ja irgendwann so, dass dann der Gameplay-Loop losgeht und man dann quasi auf eine Map transferiert wird. Und dann vielleicht möchtest du, Lars, mal so ein bisschen zusammenfassen, wie so der Overall-Gameplay-Loop ist im Spiel.
Genau, also vielleicht, weil du geendet hast mit, man kommt auf die Map, dann bekommt man halt gesagt, was man auf der Map aufbauen soll, wie man sich zu positionieren hat, wie man die Gegner zu positionieren hat und so weiter. Und dann ist der Spielablauf eigentlich relativ simpel. Ein Spieler beginnt und der macht 2 Aktionen. Die Aktionen können sein, er kann eine Karte spielen, er kann regenerieren oder sich konzentrieren. Bei dem, Karte spielen, damit kann man interagieren, kann kämpfen oder kann sich bewegen. Beim Konzentrieren, da gewinnt man 2 Fokusmarker. Und wenn man rastet, dann kann man die Karten, ist eine Mechanik, auf die kommen wir nachher noch, kann man die Karten in den Slots 1 weiterschieben. Das ist sozusagen ein bisschen Vorspulen für sich. Mhm. Und wenn man diese 2 Aktionen als Spieler gemacht hat, dann kommt so ein Missionscheck. Also man hat in dem Missionsbuch halt eine Vorgabe, was man zu erfüllen hat, um die Mission zu gewinnen oder zu erfüllen. Und diesen Missionscheck macht man dann, nachdem Spieler dran ist. Und wenn der nicht erfüllt ist, dann kommt die Gegnerphase. Und in der Gegnerphase machen dann die Gegner ihre Aktionen. Das ist dann so vorgegeben über, wie heißt dieses Blatt?
Enemy Behavior Cards.
Über
oder
die
EBC, wie sie es genannt haben.
Über die Enemy Behavior Card. Machen ihre Aktionen. Und wenn die Gegner ihre Aktionen durch haben, dann verschiebt man diesen Rundenmarker um 1 und der andere Spieler ist dran. Und so spielt man hin und her, bis man entweder die Mission erfüllt hat oder die Niederlagebedingungen erfüllt hat, was meistens ist, wenn der Rundentracker ganz unten ist. Das ist mehr oder weniger der grobe Ablauf.
Ja, fast, denke ich, ganz gut zusammen. Ich muss gerade sagen, ich habe gerade so nochmal auf diese Spielhilfekarte geguckt, als du eben angefangen hast zu erklären, habe gedacht, hey, Concentrate, Gain 2, was war es, Fokusmarker? Haben wir das überhaupt einmal gemacht?
Nee, weil wir irgendwann, wir haben sie selten gebraucht.
Ja.
Dann kam irgendein Schwellenpunkt, wo wir alle verbraucht haben und danach hätten wir gar keine Zeit gehabt mehr zu konzentrieren, weil es dann so ein bisschen zeitkritisch wurde.
Ja, stimmt. Ja.
Das war meistens so der Ablauf, wenn wir gespielt haben.
Ja, also dann würde ich sagen, zoomen wir mal ein bisschen tiefer rein in einige der Mechaniken und sagen natürlich auch direkt immer, wie wir es auch fanden. Das Erste, worüber ich gerne sprechen würde, ist so generell diese Aktionsmechanik auch mit den Karten.
Okay.
Und wie das funktioniert. Du hast ja eben schon gesagt, es gibt verschiedene Slots auf dem Charakterboard und von 1 bis 4. Also es gibt quasi 1, 2, 3, 4 als Slot, wo du dann Karten auch einslotten kannst. Und jeder Charakter hat am Anfang 8, 6 oder 8?
Oh, Startkarten? Ich
glaube 8, glaube ich. Ich glaube auch 8. Von denen man, jetzt muss schon wieder stocken, 5, glaube ich, am Anfang auf die Starthand nimmt oder 4?
Nee, alle.
Alle?
Alle.
Ah, alle sogar, okay. Ja, stimmt, man hat alle Karten quasi.
Also am Anfang von dem Setting, was wir gespielt haben, wobei ich nicht weiß, ob das Prototyp spezifisch ist, nimmt man die Waffen raus, aber
das ist, genau, glaube ich. Genau, weil man erst später dann kämpft dann, ja. Ja, genau. Also man hat 8 Starthandkarten. Jede dieser Starthandkarten hat eine verschiedene Aktion. Also man kann, ich glaube, es ist ein Drittel der Karten, mit einem Drittel der Karten kann man laufen, mit einem Drittel der Karten kann man kämpfen und mit einem Drittel der Karten kann man interagieren mit Objekten, Türen, Konsolen oder was auch immer. Ne? Und jede dieser Karten ist unterschiedlich powerful und hat eben eine Art, hat eine Zahl oben rechts in der Ecke stehen zwischen 1 und 4. Es gibt auch 2 Nullerkarten oder 3 sogar. Eine für Kampf, eine für Interagieren und eine für Laufen, glaube ich. Nee,
Kampf, Interagieren ist dieselbe.
Okay. Und diese Nullerkarten, die kann man quasi spielen und dann kriegt man sie direkt wieder auf die Hand. Mhm. Und dann gibt es meistens nochmal mehr Powerful-Aktionen, ob das jetzt Interagieren, Laufen oder Kämpfen ist. Da steht dann irgendwie eine 2 drauf, eine 3 drauf. Die liefern dir aber natürlich direkt mehr Bewegung, mehr Angriff, mehr Interaktionsfähigkeit. Und die werden dann quasi eingeslottet auf deinem, auf dem Slot 1, 2, 3 oder 4 auf dem Character Sheet. Und dann kannst du die erstmal nicht benutzen. Und dann gibt es quasi so eine Art Refreshing-Phase. Das hast du zum einen, hast du ja eben auch erwähnt, zum einen, nachdem du dran warst, laufen quasi alle Karten einmal nach links und die Karte, die quasi links von der 1 rausfällt, darfst du wieder auf die Hand nehmen. Und so musst du halt immer abwägen, spiele ich jetzt die Powerful-Karte, brauche ich sie vielleicht später besser? Und man muss dann auch immer gucken, hat man jetzt einen Slot frei, weil wenn der Slot quasi belegt ist, wo die Karte eigentlich draufkommt, kommt sie weiter nach rechts. Das heißt, man muss noch länger warten, bis sie wieder verfügbar ist. Man kann aber auch in seinem Spielzug als eine Aktion, heißt es fokussieren, wo du dann die Karten einmal nach links schieben darfst.
Rasten.
Rasten heißt es, genau. Also einmal rasten, das passt ja dann zum Thema Refresh ganz gut. Mhm. Dann kann man quasi ein oder sogar auch zweimal rasten und dann schieben sich die Karten quasi ein, respektive zweimal nach links und dann kommt man einfach wieder früher an seine Karten.
Und es gibt auch Situationen, in denen man das nicht will, weil es zum Beispiel auch Karten gibt, die einen Effekt über die gesamte Zeit haben, wie sie dort eingeslottet sind. Das ist auch eine coole Mechanik dann noch. Da sorgt man halt dafür, dass man die Slots so weit füllt, dass diese Karte möglichst weit rechts landet, damit dieser positive Effekt, den die Karte hat, möglichst lange anhält.
Ja.
Das finde ich auch ganz cool gemacht.
Ja, also das hat schon dann auch einiges an taktischen Kniffen, wo man immer wieder gucken muss, spiele ich jetzt lieber die Nullerkarten, kann mich dafür aber nicht so weit bewegen. Was machen die Gegner? Weil das ist ja auch was Besonderes, was nicht in allen Spielen so ist, dass die Gegner sich nicht erst bewegen, nachdem beide Spieler dran waren, sondern im Prinzip immer nachdem ein Spieler dran war. Ich weiß gar nicht, ob du eben kurz darauf eingegangen bist, aber der Loop ist schon so, dass die Gegner sich quasi, die Spieler bewegen sich, also ein Spieler bewegt sich einmal, die Gegner bewegen sich. Ein Spieler bewegt sich, die Gegner bewegen sich. Ne?
Mhm.
Ja. Wie fandest du das?
Ich fand es eine ganz coole Mechanik, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man kann ja grob sagen, es ist relativ simpel gestrickt, umso mächtiger der Angriff, umso höher die Zahl, umso mächtiger die Bewegung, umso höher die Zahl. Und dann so dieses Abwägen und auch das Vorplanen über mehrere Runden hinweg, wie slotte ich was ein, damit ich hier dann diese Karte dorthin spielen kann oder diese Karte dorthin, wie muss ich rasten, damit ich die Karte wieder zurückkriege. Also es hat mir schon Spaß gemacht. Das fand ich eine ziemlich coole Mechanik.
Absolut. Für mich auch einer der USPs des Spiels. Also klar, gab es bestimmt schon mal in anderen Spielen, aber das ist schon was das Spiel mal wieder so ein bisschen erfrischend macht. So, das hatten wir jetzt in Spielen, die wir jetzt bisher so vorgestellt haben, noch nicht so, diese Mechanik, ne, mit dem Refreshen der Karten.
Also ich habe es noch nirgendwo gehabt, ne.
Ja, also mir hat es auch super gut gefallen und es hat dann wirklich auch so ein bisschen eine strategische Tiefe einem gegeben, dass man wirklich immer wieder überlegen musste, welche Karte spiele ich jetzt, wie bewegen sich die Gegner, welche Gegner bewegen sich, mache ich vielleicht doch eine nächste Runde, warte ich vielleicht, fokussiere ich oder raste ich einfach zweimal in der Hoffnung, dass ich dann die Karten schneller wieder kriege. Also das hat schon hat einen coolen Kniff für mich ergeben, diese ganze Mechanik.
Und auch die Karten selbst sind auch sehr verschieden, nenne ich es mal. Also auch zwischen dir und mir. Wir hatten zwar beide Manipulationskarten, aber dann hatte einer eine höhere Reichweite, dafür konnte der andere mehr Würfel benutzen und so Geschichten. Also das war echt, also mir hat es wirklich gefallen. Diese ganze Kampf- und Interaktionssequenz mit diesen Karten hat echt Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch. Und auch die, dass man das ja dann einslottet auf seinem Characterboard, auf diesen Slots von 1 bis 4, fand ich auch cool. Und was wir vielleicht in dem Zuge auch direkt schon sagen können, dass es ja dann auch immer mal wieder so war, dass du quasi ab und zu mal eine Wunde nimmst. Ne? Das heißt, wenn du im Kampf irgendwie angegriffen wirst und eine Wunde kriegst, dass du dann eine Wundenkarte kriegst. Ich kenne das zum Beispiel mal wieder von Max vs. Minions auch so, dass man dann nicht irgendwie einen Schaden nimmt oder irgendwie einen Health Point verliert oder so, sondern dass du dann eine Schadenskarte ziehst, die dann auch auf einen der vier Slots eingeslottet wird, die dann natürlich dafür sorgt, dass wenn du Karten spielst, dass die deutlich weiter nach rechts eingeslottet werden und du deutlich länger brauchst, bis du sie wieder zurückkriegst.
Ja. Und im Grunde funktioniert dieses Spiel ja viel über diesen Zeittracker und über das Zeitlimit. Also es ist relativ hoher Pace in dieser einzelnen Mission. Und dadurch tut das halt wirklich weh, wenn du deine Karte nicht spielen kannst, weil deine Slots voll sind durch irgendwelche Schadenskarten. Und auf den Schadenskarten selbst kannst du sogar nochmal, und das habe ich jetzt erst auch nachgelesen, kann jeder Spieler für sich sogar separat entscheiden, ob er die Hard- oder die Very-Hard-Variante auch spielen will. Weil da sind dann halt verschiedene Stufen aufgedruckt, was die Karte bewirkt. Und dann können Zusatzeffekte getriggert werden. Und da kann man zum Beispiel sagen, ach, wie es bei Kai dann wahrscheinlich der Fall wäre, ich hätte es gern ein bisschen mehr saftiger zur Sache gehend. Und dann spielt Kai das in sehr hart. Und ich sage, oh ja, mir geht es eigentlich eher darum, die Story ein bisschen mehr zu erleben. Dann spiele ich
das
es.
Das wäre gegangen,
das
wirklich.
Wäre gegangen.
Das ist ja hanebüchen.
Ich finde es mega. Für mich ist das ja endlich die Lösung meiner Probleme mit dir.
Okay, also immerhin habe ich mich ja durchgesetzt, dass wir beide hart gespielt haben, ja. Und nicht irgendwie, was war es, Medium, glaube ich. Ja, man muss sich das so vorstellen, dass diese Wundenkarten quasi drei Spalten haben. In der ersten Spalte war quasi ein Erscheinungseffekt der Karte, als du sie gezogen hast. Keine Ahnung, gebt einen Fokus aus oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Und dann das zweite war dann, dass wenn deine Karte vom Board runtergeht, nochmal irgendwas passiert, dass du nochmal irgendwie einen Fokus
oder
ausgeben
sogar
musst oder so.
Getriggert.
Oder das.
Gab's auch.
Oder halt dann am Ende auch nochmal einen permanenten Effekt, der halt irgendwie so lange da bleibt, bis die Karte irgendwie runterfällt vom Board. Mhm. Also das hat mir auch sehr gut gefallen, dass man da auch immer wieder dann gucken musste, okay, riskiere ich jetzt eine Wunde, lasse ich es vielleicht lieber, welche Karten will ich spielen, wenn ich die jetzt spiele und eine Wunde ist da, dann ist die dann ganz rechts und ich muss vier Runden warten, bis ich wieder an die Karte drankomme, wenn ich nicht raste. Also diese ganze Mechanik dann auch mit diesen Wunden und so, das hat mir schon sehr, sehr, sehr gut gefallen.
Ja, und du landest vor allem nicht in so einem, ich werde verwundet, ich muss mich heilen, Loop, weil du ja, wenn die Karte raus ist, bist du ja wieder in deinem Normalzustand, ganz normal.
Ja.
Also das fand ich echt cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Insgesamt werde ich das viel zu häufig sagen für mein Gefühl, dass ich eine Mechanik ganz cool fand.
Ja.
Wir haben über Karten gesprochen und über die Charaktere. Es gibt einen Punkt, den ich gerne mal ansprechen würde, und das ist die Verschiedenheit der Charaktere. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch noch nicht so häufig erlebt, wie divers die Charaktere sind und was diese Spezialaktionen, was die einzelnen Karten auch wirklich für Unterschiede haben. Und das hat es wirklich geschafft, dass es eine gewisse Immersion erreicht hat. Also ich habe mich wirklich mit meinem Charakter identifiziert. Also es hat mir Spaß gemacht, diesen Charakter zu spielen.
Ja.
Und man konnte dann eine gewisse taktische Ausrichtung auf dem Brett mit seinem Charakter sich überlegen. Es hat natürlich die Gefahr, dass man halt immer wieder dasselbe macht. Mhm. Aber so bis zu dem Moment, wo wir gespielt haben, hat mir das echt Spaß gemacht, das zu erleben, diese Unterschiedlichkeit.
Fand ich auch. Also bei mir war es ja auch so, dass meiner hatte ja auch dann irgendwie dieses, dass du konstant ein Schild hast. Das heißt, wir haben natürlich immer geguckt, dass ich irgendwo in der Nähe von den Gegnern stehe, dass sie mich erstmal angreifen, ja. Und dich nicht. Also es hat auch dafür gesorgt, also je nach Charakter und Charakterfähigkeit, dass wir halt unser Gameplay auch schon massiv darauf ausgelegt haben, angepasst haben.
Ja, und auch die Absprache dann ja auch demzufolge passiert ist. Auch wenn das jetzt mein Zug war, haben wir ja schon überlegt, wie positioniere ich mich, damit du dann besser was machen kannst und so. Also es hat echt Spaß gemacht, auch mit dieser Verschiedenheit der Charaktere zu spielen.
Ja, sehe ich definitiv genauso. Ich denke, wenn wir schon über Charaktere reden, dann reden wir doch direkt über Character Progression.
Ja,
gerne. Das ist ja auch was wir gesagt haben, uns auch immer schon einigermaßen wichtig ist in so Spielen. Wie fandest du das hier?
Das ist ja halt wirklich also wir haben es bei vielen Spielen schon bemängelt, dass es so Alibi-Funktion hat und so weiter. Aber ich finde, das haben sie hier ja richtig auf die Spitze getrieben. Man kann ja, also es gibt so viele Ebenen, auf denen man den Charakter progressen kann. Also man hat erstmal so als grundlegende Geschichte, man kann verschiedene Karten hinzufügen, was Waffen, Items, Aktionen sind. Man kann aber auch Wunden bekommen, die gewisse Auswirkungen auf Interaktionen mit anderen haben. Man hat eine Fraktion oder man hat mehrere Fraktionen, in denen man ansehen, gewinnen und verlieren kann. Und auch jeder Charakter teilweise unterschiedlich, weil man innerhalb einer Mission eine Abstimmung macht und es dann nicht auf das Endergebnis ankommt, auf das man sich einigt, sondern manchmal vielleicht sogar auf jede einzelne Entscheidung sich auswirkt. Und dann ändert sich da die Fraktionszuneigung oder Abneigung. Was haben wir noch? Wir haben noch Beziehungen zwischen den Charakteren, die sich ändern. Wir haben diese Booster-Mechanik, mit der wir arbeiten können. Also wir haben auf so vielen Ebenen eine Progression, wo man sich mit seinem Charakter so richtig spezifisch bewegen kann in der Gesinnung, in der Ausrichtung. Ich fand es überwältigend gut, muss ich sagen.
Ja, vielleicht ein paar Themen da nochmal so ein bisschen tiefer gehend reinzugehen. Also ich muss schon trotzdem sagen, ich finde, wir haben ja jetzt wirklich auch viele Szenarien gespielt. Ich fand es jetzt nicht wirklich belohnend. Also wir haben jetzt nicht wirklich viele Upgrades gekriegt in den Karten. Oder siehst du das anders?
Nee, aber ich sehe halt auch, dass wir von 6 Büchern ein halbes gespielt haben. Also ich erwarte da halt noch, dass da einiges passiert. Wir haben ja erstmal die ersten 2 Missionen mal ein bisschen mehr Mechaniken kennenlernen und dann so ein bisschen in die Story einsteigen. Von daher habe ich das denen noch verziehen an der Stelle.
Okay.
Wenn das so bleibt, gebe ich dir natürlich recht, dann ist das relativ wenig belohnt.
Ja, und das ist, denke ich, auch nochmal ein guter Punkt, den du ansprichst, weil wir können nicht wirklich beurteilen auch, wie sich diese Charakterprogression auch jetzt zum Beispiel im Beziehungsmanagement mit NPCs oder auch mit anderen Fraktionen, wie die sich wirklich auswirkt langfristig, weil ehrlicherweise in den Prototypen da noch gar keine Auswirkungen zu erkennen waren. Aber es wirkt zumindest so, als hätte alles Auswirkungen, was man tut. Ne? Also bringt man jetzt hier jemanden Unschuldigen um, dann nimmt man bei der Fraktion an Ansehen ab und bei der anderen vielleicht zu. Und das hat dann wiederum Auswirkungen später auf den späteren Verlauf der Story. Wie und ob das funktioniert und ob sich das trägt, können wir halt leider gar nicht beurteilen. Aber die Prämisse hält es zumindest erstmal so bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gespielt haben. Trotzdem muss ich sagen, von der Charakterprogression her habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, ehrlicherweise. Also da bin ich nicht so ganz bei dir.
Okay.
Ich hätte mir schon gewünscht, dass man nach 5 Szenarien mal wenigstens eine Karte oder so kriegt.
Wir hätten eine gekriegt jetzt.
Wir hätten eine gekriegt nach dem 5. Szenario dann, oder was?
Genau.
Okay, ja, aber also, dass man halt irgendwie 5 Szenarien spielt und bis dahin irgendwie nichts geupgradet hat an seinem Deck, weil es ja schon auch diesen Deckbuilding-Mechanismus hat, ja, fand ich ein bisschen schade, hätte ich mir gewünscht, Haken dran. Du hast ja auch schon gesagt, es gibt da noch diese Boost-Mechanik, die hatten wir ja dann zum Glück. Vielleicht erklären wir die mal noch mal kurz. Ne? Das sind ja auch noch mal so 4 kleinere Farbbereiche auf dem Character Sheet. Genau, du hast dir, glaube ich, aufgeschrieben, was sie stehen, ne? Diese 4 Bereiche.
Ja, die sind so ein bisschen kryptisch. Also es ist einmal Dominating, also Dominanz, es ist Inspiring, Inspiration, Supportive, darunter kann ich mir wenigstens was vorstellen, das ist Unterstützung und ja, das
Cautious.
Das dritte ist Cautious.
Vorsicht, damit kann ich oder so
relativ wenig anfangen. Das ist so ein bisschen kryptisch, klar. Also Domination hatte relativ klare Auswirkungen auf mehr Kampferfolge oder mehr Interaktionserfolge. Unterstützung, also Support, denke ich, erklärt sich auch von selbst. Es war dann, wenn ich eine Aktion mache, hat die auch einen positiven Effekt für dich mitunter gehabt. Inspiring, das grüne
Hacking, oder?
Ja, aber hatte ich nicht wirklich mit zu tun.
Okay.
Weil ich war ja eher ein Kämpfer.
Das stimmt, ja. Ja, ja, man muss sich das so vorstellen, dass man dann quasi im Laufe der Story ja immer wieder auch Entscheidungen getroffen hat oder auch in der Questline immer auch wieder auch verschiedene Fail-Forwards ja auch hat. Da kommen wir ja später vielleicht nochmal drauf. Und dass man dann eben diese Cubes kriegt für diese Boost-Mechanik. Das heißt einfach, du platzierst dann einen Cube oder einen Marker in dem Farbbereich. Man malt es
sogar aus, diesen Bereich.
Aber man malt es sogar aus. Das ist halt dieser Legacy-Aspekt, ja, auf den wir gleich dann vielleicht direkt nochmal zu sprechen kommen. Und man darf dann quasi einmal diese Farbe, die dann eben auch auf den Karten teilweise abgebildet ist, benutzen, um zu boosten. Das kenne ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen aus Mage Knight, wo es ja auch dann diese verschiedenen Mana-Kristalle gibt, die man dann nutzen kann, um die stärkere Aktion der Karte zu nutzen. Das ist hier auch so ein bisschen so ähnlich, dass man dann eben so ein Ding ausgibt und dann sagt, okay, ich nutze jetzt halt die Powerful-Aktion der Karte und, keine Ahnung, würfel halt 3 Würfel statt nur einen zum Beispiel. Ne? Mhm. So in etwa funktioniert das.
Ja, und ein relativ simples Beispiel hatte ich. Ich hatte einen roten Boost-Marker. Und auf einer meiner Karten stand halt auf meiner Angriffskarte, du erzielst einen Schaden zusätzlich. Mhm. Und dann konnte man für einen bestimmten Kampf halt einmal diesen Marker ausgeben und hat halt einen Schaden zusätzlich erzeugt.
Ja.
Relativ simples Beispiel.
Ja. Ja, also das fand ich tatsächlich, das hat sich ganz gut getragen. Wir hatten, ich glaube, 2 oder 3 von den Dingern dann auch in ab Szenario 2, 3 oder so auch schon mit dabei. Mhm. Und man muss natürlich immer gucken, wie man die dann in den Szenarien sukzessive einsetzt. Aber auch das fördert ja auch noch mal so ein bisschen so dann die Kooperation und die Absprache, weil man eben dann wirklich so diese OP-Aktion macht im ja. Spiel.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich muss dir an der Stelle natürlich recht geben. Wir haben noch nicht so viel davon erlebt. Aber ich geh erstmal auf das Versprechen ein, was diese ganzen Mechaniken der Charakterprogression bieten. Und die versprechen halt schon sehr viel. Und sie geben halt viele Ebenen, auf denen man was machen könnte. Und die Vorstellung, dass du dann so im Midgame mehr oder weniger, dass du dann einige Boost-Sachen hast, dein Kartendeck geupdatet hast, mit Fraktionen verschieden interagierst, die von dieser Vorstellung, die ist jetzt in meinem Kopf, ob die stimmt oder nicht, das können wir nicht sagen. Von der Vorstellung her finde ich das schon sehr cool gemacht.
Ja, also es hat auf jeden Fall viele Elemente, die zumindest die Prämisse hat. Ob das halt trägt, können wir nicht so gut beurteilen. Ne? Es gibt ja auch dann noch diese Companions, die man dann auch im Rahmen der Kampagne trifft. Und dann verstehe ich so, dass die dann auch teilweise mit auf die Missionen gehen, die einen dann noch so ein bisschen unterstützen. Aber auch da hatten wir ja jetzt ehrlicherweise bis zum 5. Szenario keinen gefunden. Ne?
Nee.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir doch mal das Thema Aktionsmechanik, Charakterprogression und so weiter ab. Wir haben ja eben schon mal so ein bisschen kurz diese Legacy-Aspekte angesprochen. Mhm. Ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang dahin. Ne?
Würde ich auch sagen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also jeder Charakter hat halt ein Board und ein Charakterdossier, haben sie es genannt.
Ja.
Und in diesem Dossier und auf diesem Board zeichnet man dann halt so ein, wo man sich mit einer Fraktion besser versteht, schlechter versteht. Und im Grunde zerstört man ja damit das Board mehr oder weniger. Und ja klar, diesen Legacy-Effekt, aber es soll ja kein Einmalspiel sein. Jetzt hat man 16 Charaktere, das heißt, man könnte sagen, ja gut, da können 4 Spieler 4-mal die komplette Kampagne spielen, was ja auch viel ist. Aber ich bin kein großer Freund davon. Vor allem glaube ich, dass man das auch anders lösen hätte können. Also ja. Es ist jetzt nicht so, wie man es vielleicht bei anderen Sachen hat, wo es Sinn macht, dass man Dinge zerstört oder Dinge ersetzt oder wie auch immer. Aber es ist einfach, finde ich, eine unnötige Mechanik an der Stelle.
Ja, also
ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
na, ich sag jetzt nicht, dass man das hätte über eine App machen können, wie bei Eternaut, und dann lesen wir irgendwie eine Woche später über jemanden bei uns aus dem Discord, dass sie jetzt diese App wirklich auch noch machen. Das wäre natürlich eine Option auch hier gewesen, ne, dass man das halt darüber trägt, dass man halt nirgendwo irgendwelche Häkchen setzt oder Sachen ausmalt. Ich bin auch kein Fan davon. Ne? Das ist natürlich jedem selbst auch überlassen, Geschmackssache. Aber von dieser Legacy-Mechanik bin ich jetzt auch kein Riesenfan, auch im Sinne der Umwelt. Irgendwie finde ich es schade, dass das dann auch im Sinne der Replayability dann, dass man die Charaktere dann einfach mehr oder weniger wegschmeißen kann, ne? Wenn man es einmal aufgemalt hat. Klar, man kann natürlich gucken, dass man es irgendwie leicht mit Bleistift ausmalt, dass man es wieder wegradieren kann. Man kann die Dinger laminieren, dass man es dann auch wieder wegwischen kann. Also da gibt es ja durchaus Optionen. Ja, ich hätte mir, glaube ich, auch gewünscht, dass sie diesen Legacy-Stuff vielleicht einfach weglassen.
Ja, oder wenn man es unbedingt machen muss, gäbe es ja auch relativ simpel die Variante, so Charakterbogen zu machen, einen Block dazu zu geben mit diesen Charakterbögen und den Legacy-Aspekt komplett extern losgelöst von dem Dossier und dem Board zu tracken.
Ja.
Wäre ja auch, also diese 4 Felder auf einen anderen Block zu bringen und die Fraktionen ist ja jetzt kein großer Special-Aufwand.
Nee, sehe ich genauso. Ja,
ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen, als wäre es halt, ja, wir haben einen Legacy-Effekt.
Vielleicht ist es auch unser Ding, ne? Also ja? Ich kenne genug Leute, die Legacy-Spiele feiern, egal ob das jetzt Pandemic Legacy ist, Risiko Legacy, keine Ahnung, Eons End Legacy. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Legacy-Spiele schon, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Ich bin einfach davon nicht so der Fan von dieser Mechanik zu sagen, hey, ich habe jetzt hier ein Spiel, auch diese Exit-Spiele, ne? Die spielst du einmal und dann schmeißt das Ding in den Müll. Das ist jetzt hier natürlich ehrlicherweise nicht so extrem, aber ja, ich würde sagen, Haken dran und wir haben kurz drüber gesprochen, oder?
Ja. Vielleicht auch ein Ding, was wir eher kritisch sehen, Zeitdruck und Rundenmechanik.
Yes. Musste irgendwann kommen.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gespielt zu haben, bin ich zwiegespalten. Weil einerseits sorgt bei dem Spiel dieser Rundendruck für eine gewisse Würze, wenn man so möchte. Also ja, es sorgt so für einen gewissen Handlungsdruck, den man halt aufbaut. Und teilweise ist das Erreichen von Null ja auch nicht das Ende des Spiels, sondern die Mission endet bei Null und man muss bis dahin ein gewisses Ziel erreicht haben. Also
ja.
Ich finde es nicht so unnötig wie bei manchen anderen Spielen an der Stelle.
Prinzipiell nutzen sie halt dieses Rundenlimit fürs Balancing, ne? Also ja. Wenn du jetzt mit 2 spielst, hast du 6 Runden Zeit, wenn du mit 3 spielst, 8 Runden, mit 4, 10 Runden, ne? Also das heißt, sie nutzen das halt natürlich schon auch, um das Spiel dementsprechend zu balancen, je nach Spieleranzahl. Ich würde es trotzdem gerne hier so ein bisschen in Perspektive setzen zu anderen Rundenlimits, wo wir uns schon drüber beschwert haben und mokiert haben, ja, so ein bisschen auch zu Recht meiner Meinung nach. Dass wir nicht so der Fan sind von einem Rundenlimit, was halt so gar keine Immersion und Story-Kontext hat. Hier finde ich schon, dass es durchaus anders ist, weil sie halt sagen, hey, du musst jetzt diese Konsole hacken, dann wird der Alarm ausgelöst und dann hast du nur 4 Runden Zeit, um zu deinem Schiff zurückzukommen, weil sonst kommen irgendwie Heerscharen an Gegnern. Ja. So, da verstehe ich halt, warum man das macht und warum ich so ein scharfes Rundenlimit habe. Das heißt, das macht für mich sehr, sehr viel Sinn. Wir hatten ja schon genug Spiele, die halt einfach gesagt haben, okay, du hast halt ein Rundenlimit von 10, aber gar nicht erklärt haben, immersiv, warum und wieso, wo kommt das her, was passiert dann. Das macht das Spiel natürlich schon ein bisschen anders als viele andere, wo wir jetzt schon ein Rundenlimit hatten.
Das stimmt, ja.
Ja. Ja, aber auch also, da...
Zeitdruck gar nicht so schlimm.
Ich fand es in den meisten Spielen, die wir hatten, schon deutlich schlimmer. Also ich fand es jetzt hier, und wir hatten jetzt auch nicht immer so den krassen Druck. Es war öfters so, dass wir gedacht haben, oh Mist, das schaffen wir niemals. Und dann haben wir es doch noch geschafft, relativ gediegen.
Wir haben aber auch schon Sachen wirklich auf den letzten Würfelwurf sozusagen geschafft.
Ja, das stimmt, ja.
Was aber auch irgendwie einen coolen Aspekt hatte, weil, wie du sagst, weil es halt gut eingebaut war. Das stimmt.
Ja. Super, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten großen Bucket, dem Kampf. Oh, oder vielleicht ist gar nicht so groß, weil so komplex ist er ja nicht.
Ja.
Aber vielleicht möchtest du mal kurz skizzieren, wie der Kampf so abläuft.
Ja, also im Grunde ist er, wie du gesagt hast, relativ simpel. Also man hat Angriffskarten, bestimmte Anzahl an Angriffskarten in seinem Deck und die haben eine Reichweite, entweder eine Reichweite für angrenzende Gegner, dann ist man im Nahkampf, oder eine Reichweite für entfernt stehende Gegner, dann werden die Felder angegeben und dann hat man eine gewisse Schadensanzahl, die man macht. Und meistens hat man auf diesen Karten halt auch noch einen Würfel, mit dem man dann diese Schadenszahl erhöhen kann. Auf diesem Würfel sind manchmal Einsen drauf, sind Zweien drauf und auch nur Bewegungszeichen, die dann für den Kampf halt Nieten sind. Und ihr alle wisst, was Kai gewürfelt hat, wenn es drauf ankam.
Niete.
Aber ich fand es jetzt nicht so glücksbasiert, weil man einen Würfelwurf mit einem Fokusmarker, also mit dem Ausgeben von einem Fokus nochmal würfeln kann. Also man hat eine gute Würfelmanipulation auch im Nachgang nochmal.
Absolut, ja, das ist ja das, was wir zum Beispiel auch bei Stalingrad nicht so geil fanden, dass du irgendwie einfach dem ausgesetzt warst, was du gewürfelt hast. Das ist auch hier wieder deutlich anders. Das hatten wir bei Neon Hope auch schon, dass man hier einfach verschiedene Arten hat, das Würfelergebnis zu manipulieren und ehrlicherweise ja auch die Anzahl der Würfel so ein bisschen zu beeinflussen. Ne? Je nachdem, ob du jetzt eine Boost-Aktion machst, ob du eine schwache Karte spielst, eine starke Karte, die dann eingeslottet werden muss. Also man hat hier schon einiges an Optionen, um eben auch das Ergebnis und auch die Anzahl der Würfel eben zu manipulieren. Ja.
Genau. Und die Gegner, die haben dann halt eine gewisse Anzahl an Schilden. Das kann variieren von 0 Schilde bis, ich glaube, 2 Schilde war das höchste, was wir hatten, oder?
Ja, kann sein, ja.
Und dann subtrahiert man halt einfach von den Schaden, die man erzielt hat, die Schilde ab und kommt zu einem Schadenswert, den man dem Gegner zufügt. Und der Gegner hat eine gewisse Anzahl von Lebenspunkten und wenn man die erreicht hat, ist der Gegner tot.
Ja.
Relativ simpel. Es gab keine negativen Auswirkungen, wenn man den Gegner nicht getötet hat oder keinen Schaden erzielt hat.
Genau, es gab auch keine Retaliation oder sowas.
Nee.
Es gab aber auch keine Belohnung, wenn du es geschafft hast.
Das ist auch richtig.
Also auch da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht. Das ist ja das, was ich vorhin bei der Character Progression schon gesagt habe. Ich glaube, ein bisschen was haben sie hier so belohnend technisch auf dem Weg liegen lassen. Hm. Weil man hat irgendwie für Gegner keine Belohnung gekriegt. Man hat oft auch nach Szenarienende, wenn man es geschafft hat, keine Belohnung gekriegt oder nur selten. Da hätte ich mir einfach, glaube ich, ein bisschen mehr gewünscht dann, ne?
Das ist halt vor allem auch ein bisschen kritisch, wenn man auf das Setting selbst schaut. Wir sind halt Söldner und es sind so Piraten und also Space Pirates und so ein bisschen Freischärler und keiner hat irgendwas bei sich oder wir bekommen von irgendjemandem irgendwas.
Ja.
Es ist irgendwie, widerspricht sich da in seiner Story selbst.
Ja.
Und beim Kampf, weiß nicht, was man vielleicht noch mal anbringen könnte, wäre so ein gewisser taktischer Aspekt, wo es dann darum geht, wie man sich auf dem Board platziert. Du hast schon gesagt, du hattest zum Beispiel einen Charakter, der hatte ein permanentes Schild. Das heißt, dich konnte man eher in den Nahkampf schicken, damit die Gegner nicht so auf mich gehen, weil meistens halt der nächstgelegene Spieler angegriffen wird, manchmal auch nicht. Und dann hält sich der andere in der Ferne eher auf, macht einen Fernkampf oder geht kurz rein, macht die Attacke und eventuell tötet er den Gegner und ist damit nicht mehr in der Reichweite für den Gegner. Also da kann man schon auch mit Positionierung, mit Bewegung auf dem Brett, kann man schon sehr gut spielen.
Ja.
Muss ich sagen. Find es hat mir auch Spaß gemacht.
Also deswegen habe ich vorhin auch gesagt, man kann schon auch sagen, dass es so Skirmish-Elemente hat, so von einem taktischeren Gefechtsspiel. Natürlich jetzt nicht wie ein Galaxy Defenders oder so, aber wie du sagst, ne, man hat verschiedene Optionen, sich taktisch zu platzieren. Man kann so ein bisschen kalkulieren. Es ist jetzt nicht so krass puzzelig, würde ich sagen. Wie jetzt bei Gloomhaven zum Beispiel hatten wir das ja auch so ein bisschen. Also hat Spaß gemacht, finde ich, so der gesamte Kampf.
Ja, auf jeden Fall. Und Galaxy Defenders hast du gerade angesprochen. Das würde eigentlich direkt zur Gegner-KI und auch dem Gegnerkampf so ein bisschen übergehen. Da eigentlich haben sie es ganz nett gemacht. Die Mission gibt so vor und hat auch verschiedene Triggerpunkte, wo sich das ändert. Da werden diese Enemy Behavior Cards gespielt. Und auf denen gibt es zwei Seiten, eine gelbe und eine rote. Und es gibt de facto fast immer gelbe und auch rote Gegner. Und es wird immer die Art Gegner aktiviert, die oben, wo die Seite oben liegt. Also wenn die Karte auf der gelben Seite liegt, dann werden in der Runde die gelben Gegner aktiviert und in der nächsten Runde wird es umgedreht und dann werden die roten Gegner aktiviert. Und dann sind dann zwei Aktionen drauf, wo dann halt steht, Gegner 1, das ist dann der mit der niedrigeren Initiativzahl, der bewegt sich und greift dann an und Gegner 2, der mit der höheren Initiativzahl, der bewegt sich erst und greift dann an.
Genau, also es ist zum einen die...
Oder greift an und bewegt sich dann.
Zum einen die Reihenfolge, ob er zuerst angreift, dann geht oder erst geht und dann angreift. Und es definiert auch, auf wen er zugeht oder
stimmt,
angreift. Ja. Ne? Also zum einen gibt es Nearest Player, Last Activated Player, ich weiß gar nicht, Players with...
niedrigste
Lebenspunkte. With least shield sehe ich hier gerade, also mit dem wenigsten Schild, mit der niedrigsten, keine Ahnung. Also es gibt da ganz viele verschiedene Karten. Du hast ja gerade schon gesagt, diese EBCs, also diese Enemy Behavior Cards, davon gibt es auch über 30 Stück im Spiel. Das fand ich schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Also mir hat das echt gut gefallen, weil es halt wirklich eine sehr große Vielfalt liefert, weil du ja im Prinzip diese 30 verschiedenen Enemy Behavior Cards mit jeweils zwei Seiten multiplizieren kannst mit der Anzahl der verschiedenen Gegnertypen und du hast im Prinzip immer ein anderes Spiel, weil die Gegnertypen haben ja dann Stats wie viel Reichweite haben sie, wie viel Angriff machen sie, wie viel Schild haben sie, wie viele Lebenspunkte und die werden ja dann getriggert durch diese Enemy Behavior Cards. Das heißt, du kannst im Prinzip dieselben Gegner mit 30 verschiedenen Karten kombinieren und sie verhalten sich immer irgendwie anders. Und das fand ich schon einen sehr coolen Kniff, den ich so bisher in kaum einem Spiel gesehen habe.
Ja, und das hat auch für eine gewisse Ablenkung gesorgt. Also ich versuche mal so wenig wie möglich zu spoilern. Wir waren beispielsweise auf einer Mission, wo es einen Gegnertyp gab, der patrouilliert hat. Und dann hat man sich so bewegt, dass man nicht in dessen Sichtweite gekommen ist. Und diese Enemy Behavior Card war auf Patrouillieren. Und dann hat sie gesagt, oh, solange kein Gegner, solange der Spieler nicht in Sichtweite ist, bewegt er sich einfach zwei Felder. Und in dem Moment, wo man in Sichtweite gekommen ist, hat sich das Patrouillieren in eine Angriffs-Enemy-Behavior-Karte getauscht. Da hat man die Karte weggenommen, hat eine neue Karte genommen und ab dem Moment hat sich der Gegner komplett anders verhalten, als er es vorher gemacht hat. Und damit hat das Spiel richtig gut gespielt und das hat von der Story her echt gut funktioniert, finde ich.
Ja, also da komme ich nicht aus dem Schwärmen raus. Also für mich brutal geil. Also da eine der coolsten Gegnermechaniken und KIs, die wir vielleicht nach Galaxy Defenders bisher gesehen haben. Und auch von der strategischen, taktischen Tiefe, da bringt es ja auch einiges mit. Da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Und das, finde ich, macht es schon echt richtig gut.
Ja. Und das, weiß nicht, willst du noch was zum Kampf sagen? Weil sonst würde ich...
Vielleicht das Einzige, was wir noch nicht gesagt haben, ist, wie die Gegner so spawnen. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber einfach nur kurz zur Info, ist relativ simpel, das Kampagnenbuch gibt einem im Prinzip vor, welche Gegnertypen spawnen, ob das dann Typ Gelb oder Typ Rot ist,
wo sie spawnen,
welche Initiative-Werte sie haben, das heißt, es gibt einem das Kampagnenbuch vor und wenn man dann zum Beispiel die Gegner erledigt hat und man macht dann irgendwann so diesen Success-Check in dem Szenario und man kommt einen Schritt weiter, keine Ahnung, man hat zum Beispiel mit der Konsole interagiert und hat jetzt eine Tür geöffnet, Alarm geht an und dann kommt quasi der Success-Check und dann liest man weiter im Kampagnenbuch und dann kommen quasi neue Gegner, weil der Alarm losgegangen ist und so spawnen dann halt immer wieder auch neue Gegner.
Ja, das ist nochmal eine gute Ergänzung, die auch auf meinen Punkt, auf den ich eigentlich jetzt kommen wollte, einzahlt.
Perfekt.
Und zwar das Storybuch. Da würde ich echt gerne was zu sagen, weil das hat für mich besser funktioniert als die meisten Story- und Kampagnenbücher, die ich bislang jetzt erlebt habe.
Ja.
Es ist halt so, es spreizt auf, es führt an bestimmten Stellen wieder auf eine engere Anzahl von Branchings zusammen, es spreizt dann wieder anders auf, es ist in sich komplex, mir hat das hervorragend gefallen.
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu überschwänglich werden jetzt.
Ja, das habe ich ja gesagt. Ich
bin bei dir, ja. Also ich finde auch, das ist wirklich super gut gelungen. Wir hatten ja vorhin schon kurz über die Qualität auch der Texte gesprochen. Also auch hier nicht irgendwie zurückschrecken vor dem Englisch, weil auch das hatten wir gar keine gemacht, Probleme. Ja. Ich fand, man hat super gut verstanden. Und auch, wie du gerade gesagt hast, ich finde, so von der Immersion der Story her ist man relativ schnell drin in der Story. Ne? Man fühlt sich so Teil der Story. Und das haben sie, obwohl ja ehrlicherweise der Text und der Plot, den man liest, gar nicht so umfangreich ist, ne?
Nee, es spielt halt viel mit aktiver Rede. Ich habe stramm gestanden vor unserem Anführer. Der hat mich aufgefordert, was zu machen und ich habe es gemacht.
Das stimmt, ja. Wenn du auf mich mal so hören würdest,
ja.
Beim kooperativen Spiel.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch halt nicht so stupide Blocktext halt.
Ja.
Sondern es ist so, dann kommt Text und dann heißt es, jetzt baust du das auf, dann kommt wieder Text und dann wird gesagt, oh, und jetzt bewegst du dich da und dahin und dann kommt wieder Text und dann heißt es, und pass auf, wir können nur kurz ablenken, dann gehen die Alarmsirenen an und dann wird dein Rundenlimit gesetzt und so funktionieren die Stories in sich und auch die Übergänge zwischen den Stories und je nachdem, welches Ergebnis du zur Missionserfüllung erzielt hast, da heißt es dann, du kannst entweder alles hochjagen oder schleichen und die Konsolen manipulieren. Und je nachdem, was du gemacht hast, geht es dann halt anders weiter. Es kommen mehr Gegner, es kommen weniger Gegner. Die Story geht einfach komplett anders weiter. Und also das haben sie sehr schön gemacht. Hat mir wirklich gut gefallen. Also zumindest in diesen Szenarien, die ich bislang erlebt habe.
Ja, kann ich gar nichts weiter groß anderes zu sagen. Ja. Ich finde auch, dass sie das wirklich gut hingekriegt haben. Auch diesen Balanceakt, den ja meiner Meinung nach viele storygetriebene Spiele nicht schaffen, dass man eben immer wieder Story-Fortschritt hat und dann auch ein bisschen was liest und dann halt auch wirklich auch wieder viel spielt und auch dann als Teil der Story auch wirklich Entscheidungen trifft, die auch einen Unterschied machen. Ne? Wir haben ja da, ich weiß noch, will jetzt auch nicht spoilern, aber man musste dann quasi entscheiden, will man jemanden laufen lassen oder will man ermorden? Obwohl der Befehl, die Person zu ermorden war, irgendwie von seinem Chef kam. Und je nachdem, was du entschieden hast, ist halt die Story weiter progressed. Ja, und sie haben ja jetzt ehrlicherweise vor kurzem auch im Update 20 in der Gamefront-Kampagne nochmal diesen Branching-Bound der Story auch geteilt. Das ist schon beeindruckend, wie tief das in der Story dann reingeht und wie viele verschiedene Bäume diese Storyline hat. Ja, da kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Das ist schon sehr beeindruckend, meiner Meinung nach.
Ja, und da kann man auch wirklich empfehlen, mal reinzugucken, weil wenn man nicht reinzoomt, spoilert man sich auch nicht. Aber man sieht, wie sich das Ganze aufspreizt, wie sich das verzweigt. Und das ist echt richtig cool gemacht. Am Ende führt es aber zum selben Ergebnis.
Genau, also zumindest suggeriert das dieser Branching-Baum, den wir jetzt hier auch nochmal vor uns haben.
Also wir reden nicht von verschiedenen Enden, wir reden aber über unzählige Wege, wie man zu dem Ende kommen kann.
Ja, genau. Vielleicht auch noch, da hat man ja auch schon jetzt mehrfach drüber gesprochen, es gibt in manchen Bereichen der Szenarien ein Fail-Forward, in manchen aber auch nicht.
Genau.
Ne, also wir hatten jetzt in den ersten 5 Szenarien und ehrlicherweise sind diese Szenarien auch immer nochmal untergliedert in verschiedene Chapters. Da gibt es dann meistens in jedem Szenario nochmal 1 bis 5 Chapter, die dann immer auch wieder, wenn du was geschafft hast, dass dann wieder neue Story-Elemente oder auch neue Gegner spawnen. Und da war es schon, würde ich mal sagen, 70-80%, so dass es ein Fail-Forward gab, wenn man es nicht geschafft hat, aber schon auch 20-30%, wo man dann einfach gesagt bekommen hat, okay, wenn ihr es nicht schafft, müsst ihr es einfach nochmal versuchen. Ne?
Ja, ja, das stimmt.
Fand ich auch ganz cool, dass in den meisten Situationen diese, ich nenne es mal Gloomhaven-Frustration, die wir auch irgendwann hatten, dass dies jetzt hier wirklich in den meisten Fällen zumindest nicht gab.
Und es gab auch eine tatsächliche Auswirkung von dem Fail-Forward. Das war nicht so ein Alibi, ja, dann gehst du halt dorthin und dann kommt ein Gegner mehr, weil du, oder ein Gegner weniger, weil du dich scheinbar im Kampf nicht gut anstellst. Und man macht da so eine Varianz der Spielstärke über diesen Fail-Forward, sondern man erlebt eine andere Story. Und man kann sich auch entscheiden, möchte ich auf den Planeten jetzt gehen oder auf dem Planeten, dort gibt es vermutlich das, dort gibt es vermutlich das. Und dann entscheidet man sich, also es hat an sehr vielen Stellen sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
Ja.
Was wir oft nicht haben.
Ja,
und das hat mich beeindruckt, finde ich auch. Ehrlich gesagt.
Obwohl es ein Prototyp war, muss man auch immer noch mal dazu sagen. Ne? Also wenn der Prototyp schon so gut ist, bin ich wirklich gespannt, wie das Live-Spiel dann auch am Ende sich trägt. Aber ich würde mal sagen, jetzt haben wir auch genug gelobt.
Ja.
Ich würde sagen, ich habe mal noch so 1-2 Punkte, die ich vielleicht noch so ein bisschen kritisieren würde. Wohl wissen, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt krasse Kritiken sind, aber ich glaube schon, obwohl sie das, glaube ich, anders propagieren, auch in der Gamefound-Kampagne, also ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, was du zweimal spielst. Also im Sinne der Replayability kann ich mir einfach nicht vorstellen, wir haben ja jetzt die ersten 5 Szenarien gespielt und schon so 10, 15 Stunden rein investiert, weiß ich nicht, ob ich die jetzt gerne nochmal spielen würde. Ne?
Macht dann natürlich den Legacy-Effekt wieder, relativiert ihn wieder
richtig,
ein bisschen.
Richtig, ja. Also das können wir halt einfach nicht beurteilen. Ja. Ich bin halt, bei mir ist glaube ich generell so, ne, wenn ich irgendwie so ein Story-Spiel à la Tainted Grail oder jetzt auch hier das einmal durchgespielt habe, dann
es ist schwer, es ist wie Buch zweimal lesen.
Ja.
Bin ich auch kein großer Freund von.
Ja.
Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die das sehr mögen, aber
ja, also bei Serien zum Beispiel mache ich das tatsächlich. Ne?
Ich
also
auch,
es gibt durchaus bestimmt 5, 6 Serien, die bei mir ganz oben sind, die ich teilweise schon 3, 4, 5, 6 Mal geguckt habe sogar.
Ja.
Will da jetzt keine nennen.
Ich schon.
Du weißt
nicht, wie oft ich Scrubs geguckt habe in meinem Leben.
Ja, also genau, also da ist bestimmt auch jeder anders einfach. Ja. Aber für mich ist es, glaube ich, nichts. Und was ich in dem Zuge auch nochmal sagen wollte, das haben wir, ich weiß noch, als wir das letzte Mal das Spiel auf dem Tisch hatten, auch schon angesprochen. Wir wissen natürlich auch nicht, wie lange sich diese Mechaniken tragen.
Ja.
Ne? Wir hatten jetzt als Beispiel, wir haben da dann noch mal ein bisschen weiter geblättert in diesem Mapbook, weil da hatten wir ja auch schon die ganzen Seiten auch. Und es ist halt immer wieder dann schon more of the same, ne? Du musst wieder eine Konsole interagieren, du musst Gegner killen, du musst mit einer Konsole interagieren, ein Fass hin und her schieben, Konsole interagieren. Das, also
es bisher, könnte sich erschöpfen.
Es könnte halt irgendwann schon, das ist ein Risiko, was ich sehe, dass sich das halt nicht über irgendwie 80 Szenarien trägt, dass man halt immer wieder, okay, du hast jetzt zwar ein anderes Setting, bist nicht mehr im Raumschiff, sondern jetzt auf dem Planeten, musst aber halt trotzdem immer wieder irgendwie mit einer Konsole interagieren. So, bisher, finde ich, hat das die Story gut getragen und auch immersiv einen reingebracht, warum man das jetzt wieder machen muss. Da habe ich halt ein Fragezeichen, ob sich das lange, lange trägt.
Das stimmt.
Ja.
Es war ja sogar bei der fünften Kampagne, haben wir es ja für uns selber schon auch gesagt, ja, jetzt kommt das Missionsupdate, jetzt könnten wir jetzt hier noch ein Fass hinstellen, dort eine Konsole, dazwischen stehen fünf Gegner. Ja gut, wir haben es erlebt, sagen wir mal.
Wobei trotzdem, allein wegen der Story würde ich es, glaube ich, schon gerne weiterspielen. Ne? Also das fand ich schon trotzdem gut.
Muss man, ist halt dann die Frage, wie dann so noch Wendungen in der Story kommen und was man da erlebt.
Ja, genau.
Was dann sich halt auf dieses Fraktionen und Charakterentwicklung, wie sich das dann auswirkt und so weiter.
Ja.
Was dann weit über dieses reine Play-Element hinweg geht.
Ja, ja. Den letzten Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, dem wirst du mit Sicherheit nicht zustimmen. ist, ich glaube, ich hätte mir dann doch irgendwie noch ein paar mehr Kniffe gewünscht, wie man vielleicht dann auch mit der Schwierigkeit noch hätte irgendwie spielen können. Wir haben ja schon gesagt, dass man quasi mit diesen Wundenkarten, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das war das einzige Element, wo du am Schwierigkeitsgrad was drehen konntest, oder?
Mhm.
Ja, also ja, ich hätte mir da, glaube ich, gewünscht, dass es einfach ein bisschen knackiger noch ist, dass man vielleicht irgendwie dann je nach Szenario vielleicht schwierigere Gegner mit reinbringt, aber auch da, ne, erste fünf Szenarien, vielleicht kann ich das auch nicht so gut beurteilen, aber ja, ich bin ja doch jemand, der dann immer gerne auch mal knackiger spielt und es ein bisschen schwieriger gerne hat. Ich weiß, dass du da anders bist, aber ich glaube, ich hätte mir da einfach noch ein paar mehr Kniffe gewünscht, wie man das halt noch so ein bisschen angepasst hätte.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn es schwieriger gewesen wäre, durch meinen Charakter. Also ich hatte ja die Möglichkeit, mich durch meinen Charakter aus diesen ganzen Kampfgeschichten rauszunehmen und eine andere Perspektive reinzubringen, indem ich so eine Lockvogeltaktik eher mache und die von dir ablenke und von daher, mir wäre es sogar egal gewesen, wenn da noch fünf Gegner gewesen wären.
Ja, also vielleicht ist dann auch nicht die Anzahl der Gegner oder die Stärke der Gegner, sondern einfach irgendeinen anderen Kniff, weiß nicht. Also
ich weiß auch, was du meinst. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, also wir hatten ein bisschen mit der Zeit hin und wieder mal zu kämpfen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir irgendwie kurz vorm Verlieren so richtig waren. Also im Sinne von, also ich habe, glaube ich, zwei Wunden gekriegt in fünf Missionen.
Ja, und also wir haben ja auch alle im ersten Durchlauf geschafft, obwohl wir ja auch auf Hard gespielt haben. Jetzt nicht auf Extra Hard oder wie es hieß. Aber
was aber keine Auswirkung hätte, weil wir kaum Karten gekriegt
haben. Genau, wir hatten ja eigentlich fast keine Wunden. Das war wahrscheinlich trotzdem auch so ein bisschen dem geschuldet, dass wir, glaube ich, eine ganz guten Charaktermix hatten.
Zufällig.
Ja, wir haben die ja random gezogen, muss man ja auch dazu sagen. Aber das war halt auch cool, dass sich das so getragen hat.
Ja. Dann haben wir ja jetzt ausführlich und überschwänglich positiv über das Spiel gesprochen. Und jetzt können wir mal zu so einem kleinen Fazit kommen. Was halten wir jetzt von dem Spiel? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf die Tatsache, die kleine Tatsache, dass ich es optisch nicht ansprechend finde, muss ich sagen, wenn es rein um die Mechaniken geht, hat es mich wirklich für sich gewonnen, erstmal. Ich weiß, wir haben ja schon gesagt, wir wissen nicht, wie es auf Dauer trägt, aber für das, was ich bisher damit erlebt habe, fand ich es echt richtig cool. Und dann bleibt die Frage, für wen ist es denn was? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, lebt es halt für mich davon, dass es halt einen ganz coolen Kompromiss bietet aus so einem Gefechtsspiel, einem Dungeon Crawler. Also wer Dungeon Crawler mag, ist hier wahrscheinlich gut aufgehoben. Wer Gefechtsspiele mag, ist hier ganz gut aufgehoben. Aber es ist halt in keiner der Richtungen, die es bietet, so krass wie die Platzhirsche auf dem Gebiet. Es ist so ein Kompromissspiel, was versucht, so vieles zusammenzubringen. Und ich finde, bislang, was wir erlebt haben, macht es das gut.
Ja, es vereinheitlicht ja ehrlicherweise einige der Mechaniken, die uns einfach auch gut gefallen. Ne?
Ja.
Also dazu kommt halt auch noch, meiner Meinung nach, dass es halt auch Sachen anders oder ja, neu will ich gar nicht sagen, aber einfach so viele USPs hat, die viele andere Spiele nicht haben. Das mit dem Kartenrefreshen zum Beispiel, ne? Mhm. Dass du halt einfach abwägen musst, welche Karten spiele ich, wie lange brauchen die, bis ich sie wieder spielen kann. Auch diese Mechanik mit diesen EBCs, mit diesen Enemy Behavior Cards, ja, dass halt die Gegner sich immer anders verhalten, einfach diese Gegner-KI, die dahinter steht. Also da hat es für mich wirklich auch schon viel auf den Punkt getroffen. Also ich würde tatsächlich, da waren wir ja so ein bisschen von gekommen, ob wir diese 9,2 auf Boardgame Geek so ein bisschen nachempfinden können. Und ich finde schon, ja, es hat natürlich jetzt nicht die Komplexität, die andere Spiele haben in dem Bereich mit so einem Umfang. Kommt schon ein bisschen seichter daher, ist deswegen auch meiner Meinung nach schon eher ein einsteigerfreundliches Spiel. Mhm. Immer mit dem Disclaimer, dass es natürlich nur auf Englisch verfügbar ist. Aber ich sag mal, also wenn man da jetzt was sucht, wo man mal reinsteigen kann, ist das schon was, wo man schon sagen könnte, dass das eher was für Einsteiger auch ist, oder?
Ja, und es ist vor allem halt auch was, wo ich mir vorstellen kann, dass es zu viert gut funktioniert. Stimmt, also es ist ein storygetriebenes Spiel. Es gibt bessere storygetriebene Spiele. Es ist ein Dungeon Crawler, es gibt bessere Dungeon Crawler. Es ist ein Gefechtsspiel, es gibt bessere Gefechtsspiele. Aber ich habe bislang kein storygetriebenes Gefechts-Dungeon-Crawler-Spiel gesehen, was so gut ist.
Ja.
Und das dann halt auch noch für vier Leute, also in meiner Vorstellung, ganz gut funktionieren kann. Einfach, weil es auch relativ schnelle Abläufe hat, die Downtime ist nicht so hoch. Also es ist schon cool.
Ja, insgesamt, mein Fazit fällt auch sehr, sehr positiv aus. Ich muss sagen, wir hatten ja im Vorhinein auch so ein bisschen gesprochen, jetzt schon wieder der nächste Prototyp, weil wir ja auch Neon Hope gespielt haben, davor ja auch Earth, wo wir auch überall Folgen zu gemacht haben. Und ich dann irgendwann so gedacht habe, ach, irgendwie jetzt mal wieder ein Spiel zu spielen, worauf ich auch Bock hätte, ne? Da habe ich ja dich so ein bisschen mit genervt, ja. Hätte ich auch mal wieder Lust drauf, weil wir haben ja ehrlicherweise noch relativ viel Spiele hier auf unserem Pile of Opportunity. Aber das Spiel hat es auf jeden Fall geschafft, mich so ein bisschen zu überzeugen, weil ich mir vorher unsicher war, ob ich wirklich Bock drauf habe. Aber selbst nach dem ersten Abend, wo wir ja so nur die ersten ein, zwei Missionen gespielt haben, habe ich auf jeden Fall direkt Bock gehabt, das am nächsten darauf die Woche wieder zu spielen. Und das haben bisher nicht alle Spiele geschafft, die wir gespielt haben. Deswegen, ja, mich hat es doch in vielen Elementen auch überzeugt. Ich denke, was wir auch schon angesprochen hatten, das hast du eben auch schon gesagt, man muss sich einfach bewusst sein, dass jetzt das, was wir gespielt haben, ein Prototyp ist. Man kann den auch auf TTS, also Tabletop Simulator, auch testen. Guckt da gerne mal rein. Das heißt, wir wissen natürlich nicht, wie trägt sich die Character Progression, wie trägt sich die Story, wie trägt sich auch der Aufbau der verschiedenen Szenarien. Bis zum Szenario 5, wo wir es jetzt gespielt haben, in den Prototypen, den wir hatten, war es wirklich sehr gut. Aber ob sich das halt über die Dauer trägt, über eine 80-Szenario-Kampagne, können wir nicht so gut beurteilen, ne? Und es gibt halt einfach auch ein paar so subjektive Faktoren, die hier auch relevant sind. Du hast das Artwork angesprochen. Mir gefällt es. Es gibt bestimmt Leute, die sehen es ähnlich wie du, die finden es hässlich. Wir hatten ja auch, ich glaube, in unserer Top-3-Folge war es auch über Heroes of Might and Magic 3 gesprochen. Das feiere ich ja auch total, das Artwork aus den 90ern damals, weil ich es auch halt, ne, ich habe gesagt, Nostalgie und dieser Faktor, dass es halt genauso aussieht wie das PC-Spiel damals in den 90ern, holt mich halt direkt ab und so war es halt hier auch, aber die Leute, die halt mit irgendwie einem Sci-Fi-Setting und vor allem auch aus den 90ern irgendwie gar nichts anfangen können, für die ist das vielleicht auch von Grund auf nichts, weil sie halt sagen, boah, das ist alles so super hässlich und billo, das gefällt mir irgendwie alles gar nicht. So Leute wird es geben und zu guter Letzt, vielleicht mein letzter Punkt, das Thema Tischpräsenz, muss man ja hier schon auch sagen, ist jetzt nicht irgendwie super geil, ne? Also ja. Es ist jetzt nicht so, dass das auf dem Tisch was hermacht. Wer jetzt irgendwie unbedingt Minis dabei haben will, die schön aussehen, ist hier auch nicht an der richtigen Adresse. Wer jetzt hier das krasseste Artwork erwartet, das krasseste Storytelling, ist nicht an der richtigen Adresse. Aber dieser, du hast ja auch schon angesprochen, dieser Mechaniken-Mix, der hier einfach zusammenkommt, was wir ja auch schon bei Blood so ein bisschen gefeiert haben in der Crowdfunding-Folge in der letzten, der hat mich hier schon sehr gehuckt, ja, und bin schon, ja, ziemlich begeistert.
Ja, und ich denke dann halt so, man hätte natürlich mit relativ wenig Kniffen Dinge verändern können. Und auf der anderen Seite, ganz ehrlich, der Preis ist okay. Es gibt ein All-In-Pledge sozusagen. Wenn du guckst, Spiele, die hübscher aussehen und hübschere Minis haben, da bist du halt bei so einem Pledge auch mal locker bei über 200 Euro, locker. Und dann muss man halt auch sagen, dann ist es mir auch lieber, er hat seinen Fokus auf Gameplay gelegt und die Mechaniken gut zu machen. Und die hat er gut gemacht. Also das, was ich an Mechaniken kennengelernt habe, ist echt cool.
Ja, also das würde ich gerne nochmal in Perspektive setzen und dann damit wahrscheinlich auch abschließen für heute.
Ja.
So dieses Thema, weil ich habe es selbst ja auch nicht geplätscht, weil du auch gerade meinst, vom Preis her ist es okay. Ich habe es aufgrund des Preises nicht gebackt.
Oh, okay.
Weil, also ich finde den Preis ehrlich gesagt schon teuer. Weil wir reden hier von 120 Euro brutto, also ohne Steuer und Versand. Da haben wir ja vorhin so ein bisschen gerechnet, sind wir bei 140, 150 Euro. Dafür kriege ich die 15 Kilo Blumhaven-Box neu. Und da sind dann Minis mit dabei und natürlich nochmal auch viel mehr Content. Klar, du hast hier viele verschiedene Mechaniken, du hast hier ganz viel Content, sage ich mal, mit den Kampagnenbüchern und so. Mag sein, dass das den Preis vielleicht rechtfertigt, aber du hast halt jetzt hier keine coolen Minis, du hast viel nicht dabei, was einen hohen Preis meiner Meinung nach rechtfertigen würde. Du hast Pub-Standees, Pub-Tokens, nichts wirklich, was jetzt meiner Meinung nach einen Preis von, ja dann netto um die 150 Euro rechtfertigt. Deswegen war das für mich der Grund, nicht reinzugehen, weil für mich dann die Unsicherheit zu groß war in Bezug auf den, auf die Story, ob die sich lang genug trägt, Character Progression, ja. Ob die wirklich funktioniert. Auch dieses Belohnende hat mir ja, habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen auch gefehlt. Deswegen wollte ich das einmal nochmal so ein bisschen in Perspektive setzen, ja. Meine Meinung so ein bisschen sagen. Bin gespannt, was du dazu sagst. Ja.
Ich würde darauf gerne antworten, klar, Gloomhaven ist ein gutes Beispiel, hat uns halt nach 15 Stunden etwa gelangweilt.
Die das, Gefahr sehe ich aber hier auch halt. Ne? Also vielleicht
aber wir haben ja jetzt Stunden, schon 10 Stunden hinter uns, ja. Und wir sind bislang nicht an dem Punkt, wo wir sagen, wir sind gefrustet, wir sind gelangweilt, und das hatten wir halt da erreicht. Klar, wissen wir nicht, ob es das trägt. Auf der anderen Seite hast du mir aber auch gesagt, was du gestern gepackt hast, oh, alles.
Ja.
Und da sind auch ganz andere Preise im Spiel.
Nee, ja,
ich verstehe deinen Punkt. Und wir hatten es ja auch so reine in unserer letzten Crowdfunding-Kampagnen-Folge. So, wenn du die reinen Core-Game-Pledges anguckst, sei es Blood, sei es Dawn of Madness, klar, die kriegst du zu gleichen oder geringeren Preisen sogar.
Ja.
Klar. Damit muss es sich messen an der Stelle und dann verliert es optisch halt.
Ja, das meine ich halt auch, ne? Wenn wir uns, und dann können wir das gerne abschließen, ich will es gar nicht so sehr in die Länge treiben, aber jetzt nimm mal Blatt als Beispiel, da haben wir ja die Grundbox für was, 70 Euro, da waren die Minis schon teilweise mit dabei, die einfach ultra cool aussehen. Klar, auch da wissen wir nicht, ob sich die Mechanik trägt, aber allein vom Inhalt des Spiels sind wir da auf einem anderen Level, ne? Auch was das Artwork angeht, dann auch was die Stretch Goals angeht, die mit dabei sind. Und das ist die Hälfte des Preises, ehrlicherweise. Und da, deswegen wollte ich es einfach nochmal in Perspektive setzen. Ja, klar, es ist jetzt auch kein Riesenstudio, deswegen mussten sie mit Sicherheit auch viel selbst machen. Da ist, glaube ich, was ich so gelesen habe, auch kein AI mit im Spiel, was das Artwork angeht. Und ich will das auch gar nicht irgendwie downgraden jetzt oder so, aber das war für mich dann am Ende der Beweggrund, es nicht zu backen. Mhm,
verstehe ich.
Nichtsdestotrotz wollen wir ja versuchen, jetzt auch über die Folge natürlich noch ein bisschen mehr Traction über das Spiel zu kreieren, was ich hoffe, wir mit der Folge geschafft haben, dass ihr euch das Ding nochmal anguckt, und versuchen natürlich auch über den Emil, mit dem wir ja den guten Austausch schon hatten, ihm dann auch die Folge zukommen zu lassen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob er jemanden in seinem Bekanntenkreis hat, der Deutsch spricht, aber da vielleicht auch über den Weg dann an ein Exemplar zu kommen dann. Und das wäre ja dann auch wieder vielleicht ein Thema für eine zukünftige Verlosung, würde ich sagen.
Ja, könnte was für euch sein.
Richtig.
Und ich würde auch sagen, vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, ohne zu weit drauf einzugehen, folgt uns, schreibt Rezensionen, geht mit uns in Kontakt, gebt uns auch gerne Feedback zu der Folge hier. Vielleicht habt ihr das Spiel auch schon mal auf dem Tabletop-Simulator gespielt. Vielleicht seht ihr Dinge anders als wir. Lasst es uns einfach wissen.
Ja.
Und da ich es nicht mehr sagen werde,
das musste ja nochmal kommen,
überlasse ich dir die Bühne.
Ja, auch hier wieder, wir nehmen ja das Feedback wirklich auch ernst, auch wenn es teilweise vielleicht nicht so ernst gemeint ist, aber auch hier haben wir ja wieder Feedback bekriegt, dass so das Ende unserer Folgen vielleicht noch ausbaufähig ist. Ich war ja ehrlicherweise, haben wir ja gestern schon kurz diskutiert, nie so ein Fan von dem gemeinsamen Koop-Kartell am Ende. Ja, ihr kennt uns ja mittlerweile, wisst, wie wir heißen, und deswegen halten wir das Ende jetzt einfach ein bisschen kürzer. Werbung gibt es jetzt auch nicht mehr, die haben wir ja am Anfang heute gemacht. würde sagen, wir sind jetzt durch für die Folge. Hoffen, dass wir euch ein bisschen Eindruck über das Spiel geben könnten und hoffen, dass wir dann über unseren Discord auf einen Austausch mit euch über das Spiel auch gerne kommen werden. Und sagen dann bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.